Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Es ist die letzte Folge, die wir rausbringen, die mit der vergangenen Saison zu tun hat. Ich bin diesmal nicht alleine, wir haben uns Verstärkung geholt. Ich bin der Lukas Zara vom Standard. Wie immer dabei ist der Tobias Ruf aus Rosenheim von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Hi, servus.
Und wir haben uns Verstärkung geholt. Er war schon einmal zu Gast bei uns. Es ist der Erik Willemsen, der unter anderem für die Associated Press vom Skiweltcup berichtet. Servus Erik, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, servus, hallo. Grüß mich. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann wieder.
Erik, erzähl mal kurz, für wen hast du von diesem Weltcup-Winter berichtet und wie hast du vor allem berichtet von dieser Saison?
Genau, also meine Tätigkeit richtet sich auf die Associated Press, amerikanische Presseagentur. Für die mache ich eigentlich die ganze Saison im Weltcup-Skifahren. Normal war es so, bis die Pandemie uns dazwischen gekommen ist, dass man fast von jedem Rennen auch vor Ort berichtet hat. Das ist in den letzten Jahren doch ein bisschen weniger geworden. Das heißt, dass ich ein paar Rennen, so wie der Saisonauftakt in Sölden oder die großen Rennen wie Kitzbühel, auch tatsächlich vor Ort bin. Und viele andere Rennen einfach von daheim mit allen möglichen Medien folge und davon dann Bericht erstatte. Also in dem Sinne habe ich fast alle Rennen für die AP berichtet diese Saison, aber leider war lange nicht allen vor Ort anwesend gewesen.
Mhm, ja, hoffentlich wird das wieder mehr und du kannst auch dann wieder von vor Ort berichten. Du hast ja eben dadurch, dass du für AP berichtest, auch einen sehr guten Draht zu Michaela Schifrin, kann man das so sagen, oder? Hast du auch Möglichkeiten gehabt, mit ihr hin und wieder zu sprechen über die Saison, auch wenn du jetzt nicht oft vor Ort warst?
Ja, stimmt. Ich mache diese Arbeit für die AP schon seit 2006, und das ist 5 Jahre vor Michaela Schifrin überhaupt in den Weltcup eingestiegen ist. Und natürlich, wenn du für die AP arbeitest, bist du natürlich schon sehr auf die Amerikaner und Amerikanerinnen fokussiert. Also ich habe eigentlich, seit sie auf dem Weltcup ihr Debüt gegeben hat, bin ich bei sehr vielen Rennen und bei sehr vielen Erfolgen von ihr dabei gewesen. Und daraus entwickelt sich natürlich auch, dass man sich dass man sich gut kennt, dass man auch mal außerhalb einer Pressekonferenz oder nachher noch miteinander plaudert. Und ebenso hat sich einen sehr guten Draht ergeben. Und ich glaube, dass das uns auch sehr geholfen hat mit vielen Geschichten, die wir im Laufe der Jahre schreiben konnten, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen oder vielleicht mal ein bisschen anderen Blickwinkel ergeben haben als das, was man direkt von den Rennen mitbekommt oder in den kurzen Interviews, die man, nachdem sie erneut wieder einen Podestplatz eingefahren hat, so von ihr mitkriegt. Also in dem Sinne, ja, den Draht gibt's und ist für uns als AP natürlich auch sehr wichtig und fruchtbar sozusagen.
Ja, wir wollen ja immer zum Ende der Saison, haben wir uns überlegt, dass wir sozusagen Awards verteilen. Zu denen kommen wir gleich. Vielleicht noch jetzt eine Frage zu Michaela Schifrin, weil du sie eben auch ein bisschen genauer beobachtest. Würdest du jetzt sagen, wie würdest du denn bilanzieren ihre Saison? Ist das jetzt natürlich aus ihrer Sicht noch sehr wichtig gewesen, dass sie da das eine große Ziel, die große gesamte Weltcup-Kugel geholt hat, nachdem die Olympischen Spiele nicht gut verlaufen sind. Wie würdest du bilanzieren, dass die Saison von Michaela Schifrin ausgefallen ist?
Ja, ich denke, dass du schon richtig zusammenfasst, ja, dass sie ihre Saison natürlich gerettet hat, indem sie die große Kugel dann letztendlich doch mit heimgenommen hat. Sie hat in einem Interview, das letzten Montag vom US-Skiverband freigegeben wurde, hat sie gesagt, naja, eigentlich war der Gesamtweltcup immer mein großes Ziel für diese Saison. Ja, stimmt, aber das, glaube ich, sagt sie auch erst, nachdem der Olympia-Februar zu Ende war. Gut, was da passiert ist, ja, darüber ist schon sehr viel gesagt und geschrieben. Ihr habt das in eurem Podcast, glaube ich, auch schon ausführlich diskutiert. Also darüber wollen wir nicht zu sehr in Detail gehen. Eins muss ich eigentlich noch loswerden zu dieser Saison von Michaela Schifrin, weil was mich wirklich gewundert hat, ist, sie hat einen Trainer aus ihrem Team, muss man einfach so sagen, rausgeschmissen. Und das war kurz vor Olympia. Und es hat mich sehr gewundert, dass das eigentlich medial kaum aufgegriffen worden ist. Man würde denken, okay, das war ja nicht der Cheftrainer, das war ja quasi nur ihr Conditioning and Strengthening Coach, der Jeff Leckie, der Kanadier. Aber das hat mich schon gewundert, weil, wenn ich das so kurz erzählen darf, ich habe im letzten Jahr vor der Ski-WM in Italien, da haben wir einen Vorbericht schreiben wollen mit Schiffern, aber da hatten wir in der kurzen Zeit schon so viel mit Michaela Schiffern geschrieben, weil sie waren natürlich klar zurück nach der 10-Monaten Pause. Haben uns überlegt, mach mal eine Geschichte mit irgendwer von Team Schiffern. Zuerst Aline Schiffern versucht, ihre Mutter, die wollte da noch nicht, weil es noch zu kurzfristig war. Und so. Okay, dann nehmen wir halt den Mike Day, der Cheftrainer. Mhm. Okay, die Skiföderation hat das alles zugestimmt, okay. Dann ist die Michaela selber dazwischen gefunkt, hat gesagt, aber okay, wenn ihr Mike Day interviewen wollt, prima, aber dann nimmt bitte unbedingt Jeff Leckie auch dazu. Und das war für mich so ein Signal von, hey, der Jeff Leckie, der da schon über 6 Jahre lang mit ihr sehr eng zusammengearbeitet hat, das ist für sie eine sehr wichtige Bezugsperson. Und das hat sie dann später auch mal gesagt, das war quasi das war nicht nur ein Coach, aber auch ein Coach im Skifahren, aber auch ein Coach im Leben für sie. Und dann zurück zu Jänner dieses Jahr, dann wird er plötzlich da eigentlich ausrangiert. Sie selber hat dazu überhaupt nichts gesagt. Du hast keine einzige Publikation. Normal ist sie immer sehr, sehr generös mit anderen Komplimenten geben, mit anderen bedanken für irgendwas. Zu Jeff Leckie ist kein Wort gefallen. Und ich muss sagen, ich habe mit Jeff noch ein paar Mal über WhatsApp Kontakt gehabt nachher. Also da hat sich einiges abgespielt. Er hat mir jetzt auch nicht verraten worden und korrekterweise natürlich, was jetzt los war. Aber da hat irgendwas gespielt. Und ich weiß nicht, ob das auch vielleicht irgendwie ihr ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, so kurz vor Olympia. Ist Spekulation meinerseits, aber irgendwas ist da vorgefallen, was ihr schon ziemlich zugesetzt hat. Das kann fast nicht anders sein. Und gut, um dann die Geschichte abzurunden, ja gut, dann kommt sie zurück aus Peking, hat noch ein paar großartige Rennen und gut, dann holt sie sich den Gesamtweltcup und dann war auch wieder die Luft draußen, muss man sagen, wenn man dann die abschließende Technik bewerben sieht. Also ja, insgesamt natürlich die große Kugel ist da. Sonst ja, war es nicht die. Wenn du die Zahlen siehst, es war auch nicht die großartigste. So, wenn es vergleicht zu den anderen drei Gesamtweltcups, die sie gewonnen hat, hat sie natürlich viel weniger Punkte, viel weniger Siege, Punkteschnitt viel weniger. Also ja, sie war die Beste, aber es war keine herausragende Saison für sie.
Eric, an der Stelle, würdest du sagen, dass, wenn wir es jetzt, du hast einen Vergleich schon gezogen zu anderen Saisons, ist Schifrin sozusagen eher schwächer geworden oder ist die Konkurrenz stärker geworden? Mein Gefühl ist nämlich das Zweite.
Da bin ich voll bei dir, Tobias. Das ist absolut der Fall. Der Konkurrenz ist stärker geworden und das hat ihr auch ein bisschen zugesetzt. Man hat gesehen, in der Zeit, wo Petra Vlhova nicht einmal gewonnen hat, aber wirklich angefangen hat, regelmäßig Slaloms zu gewinnen, das hat ihr irgendwie genervt, muss man einfach so sagen. Das hat ihr ein bisschen ja die Sicherheit genommen, ein bisschen die Überzeugung. Und sie hat vorher auch schon mal gesagt, sie hat ein gewisses Slalomrennen vor 5 Jahren oder so, da wüsste ich, wenn ich einfach zum Rennen komme, einfach fahre, wie ich es kann, dann reicht das für den Sieg. Das war lange schon so. Und jetzt weiß sie muss jeden Lauf muss sie wirklich top, top, top sein. Und sonst reicht das nicht. Und das stimmt, die Konkurrenz ist stärker geworden. Gäbe es eine Petra Vlhova nicht, dann würden wir jetzt schon über Michaela Schiffrin reden als die Skiläuferin mit den meisten Siegen im Weltcup. Dann hätten sie schon Lindsey Vonn sowieso und wahrscheinlich Ingemar Stenmark auch schon überholt. Es ist einfach so. Also völlig zu Recht diese Anmerkung und das wird oft vergessen. Wir sagen, das ist der größte Skifahrer oder die größte Skifahrerin, weil die hat die meisten Siegen. Aber das hängt auch von der Konkurrenz ab, natürlich. Bin ich voll bei dir, Tobias. Gute Anmerkung.
Erik, ich merke schon, es ist sehr viel wert, dass du bei uns zu Gast bist. Das sind schon herrliche Einblicke und du hast recht, ja, es ist irgendwie so nebenbei vorgekommen, dieser Wechsel auch in ihrem Team. Also auf jeden Fall sehr spannend und gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich hätte schon wieder eigentlich ganz vergessen. Und ja, es war schon irgendwie noch, wie wir noch im Jahr 2021 waren, kann ich mich schon erinnern, Schiffrin die Devise ausgegeben, das sind 5 Rennen, die ich fahren will und ich hätte Lust auf 5x Gold. Und das ist natürlich dann ganz anders gekommen. Auf jeden Fall schon super Insights zu Michaela Schiffrin. Ich würde sagen, was Was haben wir denn jetzt heute vor? Wir haben uns 5 Awards überlegt. Die lauten Aufsteiger der Saison, die lauten Fahrt der Saison. Wir haben eine Enttäuschung der Saison, wir haben ein Rennen der Saison und zu guter Letzt den Felix der Saison, den wir vergeben wollen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und dann beginnen wir mit der ersten Kategorie unserer Après-Ski-Award-Show. Bevor es weitergeht bei unserer Awardshow, danken wir unserem Podcast-Partner und das ist Emma Matratze. Tobias, dir brauche ich das ja nicht erzählen. Guter Schlaf, der macht viel aus. Die Wintersaison, die war lang, die war stressig. Da ist es umso wichtiger, dass man sich gut erholt, regeneriert. Und das gilt für Sportlerinnen und Sportler, aber genauso auch für uns beide und auch für Skifans, würde ich behaupten. Vor einigen Wochen habe ich mir eine Matratze von Emma bestellt, sie sozusagen jetzt getestet. Und ich muss sagen, ich starte jetzt tatsächlich erholter in den Tag. Sie ist 25 cm breit, ich liege jetzt höher als davor und das fühlt sich schon mal gut an. Und mir hat die Matratze irgendwie gleich getaugt, sie ist wirklich sehr angenehm. Die Qualität bei Emma Matratze, die ist echt top. Das erkennt man auch daran, dass die Emma One Federkern Testsieger wurde beim Stiftung Warentest mit der Note 1,8. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Und das in der Größe 140 x 200 cm in der Ausgabe 10/2021. Die Matratze, die verspricht maximale Anpassungsfähigkeit an den Körper durch den viskoelastischen Schaum, der da eingearbeitet ist. Und das war bei mir auch der Fall, muss ich sagen. Ich schlafe jetzt tatsächlich besser. Ich bin einer, der gerne auf der Seite schläft und kann das bestätigen, dass diese Druckentlastung auf der Matratze super funktioniert. Und Emma bietet noch mehr als nur Matratzen. Im Shop gibt es Polster. Ich habe einen Emma Deluxe Polster bestellt. Der taugt mir sehr, weil er zwei unterschiedlich harte Seiten hat. Das ist irgendwie sehr angenehm. Auch die Höhe ist verstellbar bei diesem Polster. Man kann da eine Schicht rausnehmen, wenn man will. Es gibt in dem Shop von Emma auch Lattenroste und sogar ganze Betten im Sortiment. Also der gibt es ein sehr großes Angebot. Tobias, du kennst das Angebot ja auch. Wie war es denn bei dir? Was sind so deine Erfahrungen bei Emma Matratze?
Also sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme im Schulter-, im Nackenbereich und habe wahnsinnig viele Dinge ausprobiert. Und irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, könnte ja vielleicht an der Matratze liegen. Die war nämlich damals relativ günstig, die ich mir gekauft hatte. Und ja, dann habe ich mich auch für die Emma Federkern One entschieden und Hammer, ja. Also die Probleme sind weg. Ich schlafe extrem gut, kann da echt jedem nur empfehlen. Wir verbringen so viel Zeit im Bett und beim Schlafen. Also wer da an dieser Stelle spart, der spart wirklich am falschen Punkt, weil das bestimmt das ganze Leben und das Wohlbefinden und deswegen super. Also ich habe keine Sekunde bereut, mir diese Matratze geholt zu haben.
Die Key Facts bei der Bestellung von Emma sind folgende. Es gibt einen kostenlosen Versand und auch die Abholung ist inklusive. Was heißt Abholung? Naja, man kann 100 Nächte risikofrei Probe schlafen sozusagen. Also falls man unzufrieden ist, kann man die Matratze wieder zurückschicken. Es gibt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern und die Matratzen sind für alle gängigen Körper- und Schlaftypen geeignet. Wir haben jetzt auch ein Angebot für alle Hörerinnen und Hörer. Unter der Homepage von Emma, emma-matratze.de/emma-ski, gibt es bereits attraktive Angebote. Das sieht man ohnehin gleich, wenn man auf die Homepage kommt. Da gibt es immer wieder Aktionstage. Und mit dem Code emma-ski, also emma-ski, erhält ihr nochmal 5% Rabatt on top auf diese Aktionen. Das Angebot ist gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also bei der Bestellung einfach den Code EMMASCHI eingeben und 5% Ermäßigung on top auf alle Aktionen auf der Homepage auf eure Bestellung bekommen. Wenn das jetzt zu schnell gegangen ist, den Link zur Aktion, den gibt es auch in unseren Shownotes. Wir sind bei der Après-Ski-Award-Show der vergangenen Saison und wir wollen jetzt den Aufsteiger oder die Aufsteigerin der vergangenen Saison küren. Erik, du bist unser Gast. Ich würde dir gleich den Vortritt lassen. Wer ist denn für dich in dieser Kategorie der oder die Siegerin?
Ich habe mich entschieden für einen Sieger und das ist der Johannes Strolz. Ja, ich weiß nicht, ob man dazu eigentlich noch sehr viel erläutern muss. Es ist so viel gesagt und geschrieben worden über Johannes in den letzten 2 Monaten. Und zu Recht natürlich. Ganz kurz, er ist ja aus dem Kader geflogen, hat seine eigene Skier präparieren müssen, war noch nie besser als Zehnter in irgendeinem Weltcup-Bewerb. Muss ich eindenken, 5 Slaloms lang hat er nicht das Ziel gesehen oder ist nicht qualifiziert für den 2. Durchgang. Dann kommt Adelboden und dann steht er ganz oben. Also das ist wirklich ein Skimärchen, wie es das wirklich höchst selten gibt. Aber, und das macht ihm wirklich zum Aufsteiger der Saison, ist natürlich nicht, dass er da plötzlich da steht, aber dass er dann auch dort geblieben ist. Man muss sagen, okay, im Weltcup hat er dann das Podest, glaube ich, nicht mehr erreicht. War mal 4., war mal 5., aber auch 4 Ausfälle im Slalom. Aber dann ist natürlich auch Olympia gekommen, wo er nochmal wahnsinnig nachgelegt hat mit Silber im Slalom, mit Gold in der Kombination und im Teambewerb. Ja, das ist natürlich großartige Geschichte. Und ich glaube, da kann man wirklich sehen, was Selbstvertrauen mit einem Skiläufer tut. Wenn du plötzlich spürst von, hey, es geht doch, ich bin plötzlich dabei, ich stehe ganz oben. Mit breiter Brust fährt es sich um einiges leichter und auch schneller. Deswegen. Super, für mich der Nummer 1, Johannes Strolz.
Das war bei uns beim Standard auch so ein bisschen schon der Running Gag, Johannes Strolz. Diese Geschichte hat man natürlich so oft gehört und dann haben wir uns gegenseitig gefragt, hast du eigentlich gewusst, dass dieser Johannes Strolz aus dem Kader geflogen ist und dass sein Vater auch schon Gold holte bei der Olympia und so? Natürlich hat man die Geschichte schon sehr oft gehört, aber sie ist, glaube ich, nach wie vor eine äußerst besondere. Tobias, Aufsteiger, Aufsteigerin des Jahres.
Also der Johannes Strolz im Standard, was die 7 Kilo Muskelmasse von Henry Christoffersen bei uns im Podcast ist. Ja?
Genau.
Also der Dauerbrenner. Gut, ja klar. Ich meine, Strolz kommt man natürlich in diesem Winter nicht drum herum. Ich habe mich jetzt nicht für eine Einzelperson, aber für ein Team entschieden. Und zwar die kanadischen Speed-Männer sind für mich wirklich eine Überraschung und Aufsteiger in dieser Saison. Es hat angefangen in Beaver Creek, als ein gewisser Broderick Thompson, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, da mit der Startnummer 35, da hat sich ganz Deutschland schon eingestellt auf den Podestplatz von Andreas Sander, der da auf dem 3. Rang lag und man dachte, ja, Karl, Wahnsinn, super, geht ja genauso weiter wie letztes Jahr. Über die deutschen Speedmänner kann ich schon mal spoilern, wird man nachher auch noch sprechen. Und dann kommt dieser Broderick Thompson daher und fährt aufs Podest und insgesamt haben wir auch in der Breite gesehen, dass in dieser Mannschaft, die ja jetzt nicht wie zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz mit einem riesigen Budget ausgestattet ist, sondern das ist eine Art Low-Budget-Team, die natürlich auch nur ein Heimrennen hat und ein Rennwochenende in Beaver Creek und den Rest in Europa verbringt in so einem Weltcup-Winter. Und ich finde es dann außergewöhnlich, dass wir mit James Crawford zum Beispiel auch jemanden gesehen haben, der in Kvitfjell aufs Podest gefahren ist, der bei den Olympischen Spielen, wenn es auch nur die Kombination ist, aber er hat sich dort eine Medaille geholt, muss man natürlich auch erstmal schaffen. Dann natürlich eine Big Story wieder in Kvitfjell, das mit Cameron Alexander, wir hier einen kanadischen Sieger dann im Endeffekt in der Abfahrt auch sehen und gehabt haben. Und ja, sie haben insgesamt einfach ein wahnsinnig gutes Bild abgegeben. James Crawford ist zum Beispiel bei den Olympischen Spielen als 4. auch nur ganz, ganz knapp an der Medaille vorbeigefahren. Ja. Also da waren es, lass mich schauen, 700, die da auf den Matthias Mayer gefehlt haben. Also man sieht einfach, dass da nicht nur, was ja immer mal wieder vorkommen kann, dass aus einer Mannschaft heraus eine Fahrerin, ein Fahrer diesen Step in Richtung Weltspitze macht und sich da oben auch hält. Aber dass es im Kollektiv gleich passiert und es mehrere sind, spricht dafür, dass in einem Team extrem gut gearbeitet wird. Und deswegen geht mein Award über den großen Teich nach Kanada.
Sehr gut, ja. Ich hätte auch irgendwie noch ein Team im, insgesamt im Auge, nämlich das ist das Team aus Norwegen. Die haben bei den Männern 16 Siege gefeiert. 16. Die Schweiz hat 9, Österreich hat 6. Das ergibt 9 plus 6 ist 15, also einer weniger als Norwegen. Die zwei riesigen Skinationen gemeinsam, das ist schon ein Wahnsinn. Und mir ist aufgefallen, da haben wir irgendwie noch nicht drüber geredet in diesem Podcast, dass dieser Henrik Kristoffersen schon ein bisschen so ein Lone Wolf ist, oder? Also wenn der ins Ziel kommt und Bestzeit fährt, dann stehen Braten und McGrath da und klatschen, super, ja. Aber wenn der Braten ins Ziel kommt und der McGrath ist schon unten und der fährt Bestzeit, dann zuckt ja auch der McGrath aus und dann sind sie ja da fiebern sie ja voll mit. Aber wenn es der Kristoffer ist, ja, okay, super, gut gemacht. Also das ist mir irgendwie noch aufgefallen in diesem Team, ist schon spannend. Der hat natürlich auch sein eigenes Team. Aber jetzt haben wir nur über Männer geredet und das geht natürlich nicht. Und ich habe mir das jetzt angeschaut bei den Frauen. Das sind 37 Rennen gewesen, übrigens genauso wie bei den Männern. Das ergibt 111 Podestplätze über die gesamte Saison. Und wir haben von diesen 101 Podestplätzen sind exakt 1, 2, 3, sind 4 an Läuferinnen gegangen, die vor dieser Saison noch nie auf ein Podest gefahren sind. Also die Definition von einer Aufsteigerin des Jahres wäre ja irgendwie jemand, der das schafft, da vielleicht dann regelmäßig Siege oder Podestplätze einzufahren. Es gab einfach verdammt wenige in dieser Saison. Es gab die Andreas Locker, die dann 2 Weltcupsiege gefeiert hat, das Parallelrennen und zum Schluss den Slalom. Wir hatten die Priska Nufer, die ist davor noch nie auf dem Podest gestanden, die hat gewonnen. Die Roman Miradouli hat gewonnen. Und dann war es noch Ariane Redler mit Platz 3. Und das, und dann war genau beim Parallelrennen in Lech-Zürs, da waren noch 2 zusätzliche neue Podestfahrerinnen, aber da waren auch viele nicht dabei, die würde ich da jetzt einfach mal frecherweise raushalten. Also deswegen würde ich es dann reduzieren auf 4 Läuferinnen, die in dieser Saison zum ersten Mal es geschafft haben, aufs Podest zu fahren. Und Andreas Locker hat da mit ihren 2 Saisonsiegen da irgendwie noch am meisten und einer sehr langen krankheitsbedingten Pause, aber da irgendwie noch am meisten herausgestochen. Deswegen sage ich jetzt, die Aufsteigerin des Jahres ist für mich Andreas Locker, auch wenn es auf einem nicht so bahnbrechenden Niveau ist, zum Beispiel wie einen Johannes Strolz oder andere, aber es gab einfach auch wirklich nicht viele. Es ist da die Weltspitze, die da wirklich super abgeliefert hat und sich insgesamt dann auch die Erfolge untereinander aufgeteilt hat in dieser Kategorie. Ich hoffe, das macht für euch auch Sinn und ihr geht's da auch mit ein bisschen. Aber das war.
Naja, Lukas, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja. Ich hatte, nach Johannes Strolz wäre Andreas Locker meine Nummer 2 auf dieser Liste gewesen.
Sehr gut, ja.
Wirklich, ja. Ich habe mal geschaut, wie sie eben Vierte war in Levi beim Slalom, dann letztendlich auch den Slalom gewonnen hat. Und natürlich auch Fünfte im Beijing-Slalom war auf den Olympischen Spielen. Fünfte auch bei der Weltmeisterschaft vor einem Jahr im Slalom. Also gut, sie hat viel Verletzungspech gehabt, ist auch schon 25, wenn die neue Saison startet, aber vielleicht ist das richtige Alter für den großen Durchbruch.
Ja.
Und es war natürlich schon ganz kurz Nummer 1 im Gesamtweltcup nach dem Parallelrennen.
Ja, richtig. Im November. Genau, genau. Stimmt. Sehr, sehr guter Funfact noch. Also das war Aufsteiger, Aufsteigerin des Jahres. Kommen wir gleich nahtlos zur zweiten Kategorie. Und das ist die Fahrt der Saison. Und ich würde wieder sogar dem lieben Erik den Vortritt lassen. Was ist deine Fahrt der Saison? Woran erinnerst du dich bis jetzt noch irgendwie am innigsten und am besten?
Ich habe hier eigentlich 2 Ex-Eco. Ich weiß, das ist ein bisschen feige, aber, aber gut, das ist einmal Herren, einmal Damen, einmal Speed, einmal Technik. Also vielleicht ist das erlaubt, wenn man es nicht ganz vergleichen kann.
Okay, ja.
Na, erstens natürlich Lukas Braten, den Slalom in Wengen am 16. Jänner, wo er nach dem ersten Lauf auf 29 ist und dann ganz nach oben fährt. Also
ja,
viel Fahrt, besser geht. Viel besser geht's eigentlich nicht mehr. Man kann höchstens noch von 30 auf 1 fahren. Das ist noch die einzige Steigerung, die möglich ist. Aber Wahnsinn. Es steht für mich auch ein bisschen Symbol eigentlich für die jungen norwegischen Skifahrer, die wo auch der ist schon erwähnt wurde, Lee McGrath, die wirklich ein Feuerwerk zünden können, wenn es gebraucht wird. Und das hat der Lukas Braten in diesem Slalom gezeigt. Ja, großartig. Das ist natürlich ein wortwörtlich ein Lauf für die Geschichtsbücher. Also das war eigentlich meine Vatersaison. Meine zweite Wahl ist auch, komme ich doch leider wieder zurück zu Michaela Schifrin, die ein bisschen unter Druck geraten ist vom Weltcupfinale, wo dann doch die Flo noch mal ganz nah herangekommen ist. Dann steht da die Abfahrt am Programm und du denkst, naja, da wird sie nur nicht so viel tun, Super-G oder nicht, das wird eh das Technikwochenende wird das entscheiden und dann fährt die Michaela Schifrin da alle an die Wand und gewinnt da wieder eine Abfahrt erstmals in über 2 Jahren. Und das war eine Fahrt, das war eine Bilderbuchfahrt, die war technisch perfekt, sehr ausbalanciert, das richtige Risiko genommen, in der Hocke, wo es geht, einfach perfekte Fahrt. Und wenn du das in dem Moment unter dem Druck so bringen kannst, das war für mich auch die Bedeutung, weil das natürlich dann, wo die Flohofer nicht gepunktet hat, die Schifrin 100 dazu bekommen hat, war das eigentlich schon mehr als die Vorentscheidung im Gesamtweltcup. Also auch die Bedeutung dieser Fahrt spielt in dieser Beurteilung mit. Also in dem Sinne für mich 2 Gewinner, Lukas Braten und Michaela Schifrin.
Ja, das sind auch wieder sehr gute Tipps, ja, sehr gute Kürungen und Ehrungen. Tobias, wie schaut's bei dir aus, die Fahrt der vergangenen Saison?
Ja, also ich nehme es mir jetzt auch raus, dass ich da im Endeffekt 2 Fahrten und 2 Geschichten, die diese Saison auch so geprägt haben, beleuchten will. Nummer 1, ja, Vorsprung, 1 Sekunde 47 Hundertstel. Sofia Goggia zerlegt die internationale Konkurrenz in Lake Louise in der Abfahrt, gewinnt mit 1,47 Vorsprung auf Breezy Johnson. Die viertplatzierte Ramona Siebenhofer hat 1,96 Rückstand. Die viertplatzierte. Mhm. Also Leute, von welchen Dimensionen und Sphären reden wir da? Was sie uns gezeigt hat bis zu ihren Verletzungen. Wahnsinn. Diese Risikobereitschaft, diese nicht immer, sie fährt nicht immer ganz sauber, aber wie sie fährt, mit welcher Hingabe und Leidenschaft sie diesen Sport betreibt und welche Klasse sie einfach hat, ist für mich eine der Protagonistinnen schlechthin in dieser Saison. Ich bin, auch wenn ich es Corinne Sutter natürlich gegönnt hätte, ich bin gottfroh, dass Sofia Goggia die beste Abfahrerin am Ende in diesem Jahr geworden ist, weil sie einfach die beste Abfahrerin war in dieser Saison. Die ganze Geschichte rund um Olympia, wovon uns, ich glaube, keiner mehr gedacht hat, als wir sie auf Krücken da haben laufen sehen, ja, die kann nicht in 10 Tagen in Peking am Start stehen. Ja, wir haben es schon im Podcast gesagt, wenn eine das schafft, dann ist es sie. Und was macht sie? Steht am Start, fährt gleich wieder zu einer Medaille. Also für mich ein Gesicht dieses Weltcups und stellvertretend dafür steht diese Fahrt mit diesem unglaublichen Vorsprung in Lake Louise, weil damals haben wir gedacht, wenn die so weitermacht, dann gewinnt die jedes Rennen, jedes Abfahrtsrennen. So. Und deswegen Sofia Goggia für mich einerseits. Die andere Geschichte, die ich auch mit einer Fahrt verbinde, ist der Name Petra Vlhová, über den wir schon gesprochen haben, weil Petra Vlhová in diese Saison reingeht und sagt, ein Ziel, Goldmedaille in Peking. Wir haben es oft gesagt, es ist dieser eine Tag und da muss alles stimmen. Wenn du sagst, das ist mein Ziel, das kann ich nur alle 4 Jahre schaffen, dann geht's mit dem Riesenslalom nicht gut los. So. Welche Dynamik nimmt sowas dann an? Wir haben es bei Michaela Schifrin gesehen, das kann eine furchtbare Dynamik annehmen, die dann so endet, wie sie bei Schifrin geendet ist. Petra Vlhová, dann kommt dieser Tag, Tag X im Slalom. Erster Durchgang lief auch nicht so. Und dann haut die im zweiten Lauf einen raus und hat da im Endeffekt auch der ganzen Konkurrenz gesagt, Freunde, ich hol diese Goldmedaille. Ich bin die beste Slalomfahrerin der letzten Jahre. Ich bin's auch in dieser Saison. Sie ist ja schon mit der kleinen Kristallkugel nach Peking gefahren. Also wir sprechen über Disziplinwertungen, die bis zum letzten Tor im Endeffekt offen waren. Die Vlhová hatte diese Kugel schon im Gepäck. Es muss trotzdem an diesem einen Tag alles passen. Und diese Fahrt, und da ist es meiner Meinung nach, hat es ihr sogar in die Karten gespielt, dass sie nach dem ersten Durchgang nicht unter den Top 3 war. Weil sie in diesem Moment ich glaube, sie war siebte oder achte. Sie hatte nichts zu verlieren. Weil was zählt bei Olympia? Da zählt der vierte Platz nicht. Frag bei Lena Dürr nach. Die wird zu Hause kein Plakat aufhängen haben, ich bin vierte in Peking geworden. Da zählt nur die Medaille. Und wenn du entsprechend nicht auf einem Medaillenrang liegst nach dem ersten Durchgang, kannst du volle Attacke gehen. Du hast nichts zu verlieren. Das hat sie gemacht. Und wenn eine Vlhová voll attackiert, sich gut fühlt und sie ins Ziel kommt, ohne großen Fehler, dann ist sie nicht zu schlagen. Und deswegen auch hier gibt's teile ich den Award und schicke einen in die Slowakei, einen nach Italien, weil es für mich einfach zwei Fahrten waren, die ein bisschen sinnbildlich für zwei absolute Protagonistinnen dieser Saison stehen.
Ich habe es noch im Kopf, wie sie dann zu ihrem Team rennt und sie umarmt, die hinter dem Zaun stehen. Das hat mir ein bisschen jetzt, ist die Formel-1-Saison losgegangen. Das kennt man von der Formel 1, wenn die ins Ziel kommen, wenn die aussteigen aus dem Auto und dann rennen sie zu ihrem Team und umarmen und dann fällt der Zaun fast um und sowas. Bei der Petra Vlhová war auch
ein bisschen, wie sie dann. Sie ist ja schon bei der Bronzemedaille.
Genau.
Ist ja schon völlig aus sich rausgegangen. Genau, ja. Da hat man schon gemerkt, welcher Wert eine Medaille überhaupt für sie hat. Und dass es dann die goldene wird. Ja, es ist Masterclass.
Die Fahrt der Saison, also dieser zweite Durchgang in dem Olympiaslalom. Super, ich hätte auch zwei gehabt, aber die Sofia Gottscher in Lake Louise, die ist schon hiermit abgehakt und ich kann in Peking bleiben. Und bin bei einer Fahrt, die fast schon vor der Fahrt eigentlich verhaut war, weil der Matthias Meyer, der steht da beim Start, pendelt mit seinen Ski hin und her, ja, und dann will er losstarten und dann plötzlich löst er diese Zeitnehmung fast zu früh aus. Ich glaube, ihr könnt euch noch erinnern, wie das war. Also dieser Schreckmoment eigentlich noch unmittelbar vor der Fahrt. Und jetzt habe ich mir die Fahrt auch nochmal angeschaut, weil er hat dann immer davon gesprochen, dass er so viel wie selten zuvor in seiner Karriere riskiert hat in diesem Rennen. Er wollte einfach alles probieren und man sieht das auch, wenn man sich diese Fahrt nochmal anschaut, dass es bei wirklich vielen Toren eng geworden ist. Auch die Sprünge, wie er die genommen hat, da wurde es, meistens ist es ja im Super-G auch so, nach einem Sprung, dass es da bei dem Tor etwas eng werden kann. Und generell seine Fahrt war ja so überraschend irgendwie, weil er bei der letzten Zwischenzeit noch immer über 2 Zehntel hinten war und dann kommt er in diesen Schlauch hinein, in diesen Zielhang und auf einmal ist er dort über 4 Zehntel vorne vor, ich glaube Kilde war da in Führung zu diesem Zeitpunkt und dann noch dieser Jubel dazu, ganz breite Beine, so ein leichter Pflug, den er macht mit den Skiern, streckt die Arme aus, das erinnert mich auch an seine Jubelpose in Kitzbühel damals, wie er gewonnen hat, das ist so ein bisschen so sein Signature-Move, wenn er ganz große Siege einfährt und das war irgendwie, das war auf jeden Fall beeindruckend, jetzt hat der sich da gewissermaßen für österreichische Verhältnisse auf jeden Fall unsterblich gemacht mit seiner weiteren Goldmedaille bei Olympia. Also Matthias Meyer, diese Fahrt ist für mich die Fahrt der Saison. Und wenn ich schon bei Matthias Meyer bin, da erlaube ich mir gleich das zum Anlass zu nehmen, ein bisschen ein Fazit zu ziehen unter dieser Saison aus Sicht des ÖSV. Wir haben das jetzt schon letzte Woche, glaube ich, thematisiert. Es gibt keine Kristallkugel für den ÖSV, wie vor 2 Jahren schon. Letztes Jahr waren es noch 3. Da gab es in den Slaloms die Kugel und Vincent Griechmeier im Super-G, glaube ich, war es, hat die Kugel geholt. Den Nationencup, der ging jetzt wieder nach Österreich. Das interessiert genau die Österreicher, wenn sie die Wertung gewinnen. Mit dem Schönheitsfehler übrigens, dass die Männerwertung doch an die Schweiz gegangen ist. Das ist irgendwie dann noch, darauf können sich die Schweizer sozusagen ausruhen. Und insgesamt sagt man dann immer jetzt, also ich habe das ja verfolgt die letzten Tage noch, dieses Fazit fällt gut aus, weil Olympia gut war. Aber ja, weil da Strolz gewonnen hat, Matthias Meyer hat gewonnen, Kathi Liensberger hat eine Medaille geholt, da waren noch Miriam Puchner dabei, also irgendwie so aus allen Sparten auch, so Speed-Frauen, Technik-Frauen, Speed-Herren, Technik-Herren, ja genau, mit Johannes Strolz natürlich, war alles irgendwie dabei, aber trotzdem finde ich, gleichzeitig hat die Schweiz 5 Goldene geholt mit 5 verschiedenen LäuferInnen, da war schon irgendwie die große Geschichte, dass die Schweiz so abgeräumt hat. Natürlich war es gut, Aber es war gleichzeitig auch der größte konkurrierende Verband, der da ordentlich abgeräumt hat bei Olympia. Bei den Frauen, ja, Liensberger, dass die geschwächelt hat, auch durch ihre Krankheit während der Saison, sicher ein sehr unguter Zeitpunkt, haben wir auch schon thematisiert. Sie hat dann zum absoluten Highlight der Saison auf jeden Fall trotzdem abgeliefert. Eine ähnliche Aufholjagd wie Vlhova hingelegt in diesem zweiten Durchgang, war ja nur ein paar Hundertstel, die dann tatsächlich gefehlt haben, auch auf den Sieg. Dahinter gab es so kleine Schritte von Katharina Truppe und Katharina Huber, aber jetzt auch nicht, ja, eben ohne Podestplatz oder so, Schritte in die richtige Richtung, aber jetzt noch nichts Weltbewegendes, würde ich sagen. Im Speed-Bereich bei den Frauen, Conny Hütter, der einzige Weltcup-Sieg, eine äußerst erfahrene Athletin, die ja eine lange Verletzungsgeschichte hat. Das ist auch irgendwie ja bitter, dass es dann sie sozusagen richten muss, ist jetzt meine Interpretation auch davon. Wir haben mit Nina Ortlieb und Nicole Schmidhofer zwei Läuferinnen, die komplett ausgefallen sind, verletzungsbedingt. Eine Tamara Tipple ist ein bisschen abgefallen, zurückgefallen, dafür ist Miriam Puchner da aufgestiegen, eigentlich zur Leaderin dann in diesem Speed-Team für mich, mit Olympiasilber dann ihre Saison, also auf jeden Fall gekrönt, hat noch ein paar weitere Podestplätze eingefahren und Ramona Siebenhofer, die ist, glaube ich, schon am Ende der Saison doch sehr enttäuscht, dass da, die wollte sicher auch mal wieder ein Rennen im Weltcup gewinnen, bei Olympia hat es für keine Medaille gereicht, das ist sicher nicht so toll. Bei den Männern, ja, irgendwie eine ähnliche Geschichte wie zu Liensberger, die von Marco Schwarz, der hat sich verletzt natürlich zu Beginn der Saison, der ist aber dann eben nicht zurückgekommen und hat es nicht geschafft, hat auch, kann ich mich erinnern, wie er dann in Peking auch ein bisschen, ja, nochmal größer ausgeholt hat und gesagt hat, dass er da technische Fehler in seinem Skifahren drin hat, die vielleicht mit dieser Verletzung zusammenhängen und die er unter der Saison einfach nicht wirklich losgeworden ist. Johannes Strolz, der Irrsinn und der Hype um ihn, den haben wir schon besprochen. Eine schöne Geschichte. Und ich habe es, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt, der Manuel Feller, dass der Zweiter im Slalom-Weltcup wird und Dritter im Riesenslalom-Weltcup ist beachtlich und stark. Aber es steht eben auch kein Saisonsieg zum Beispiel zu Buche bei ihm. Trotzdem cool, hat er auch eine Corona-Erkrankung und dann auch nochmal in Peking zwei ungute Wochen. Trotzdem glaube ich, wird er da dann insgesamt zufrieden aus der Saison raus. Stefan Brennsteiner war gut, Roland Leitinger und Adrian Pertl, die auch verletzt, genauso wie Christian Hirschbühl. Also da wären eigentlich noch drei Techniker auch dabei, die sicher gut gepunktet hätten über die gesamte Saison. Ja, und dann noch im Speed-Bereich kleine Schritte nach vorne, Daniel Hemmetsberger, der hat sich da etabliert, würde ich sagen. Raphael Haser ist einmal aufs Podest gefahren, dafür ein Schritt nach hinten von Ottmar Striedinger, Max Franz, Christian Walder, also da gibt's auch irgendwie so ein bisschen einen Tausch untereinander. Genau, und Vincent Kriechmeier, hätte ich eigentlich gesagt, blieb unter den Erwartungen. Jetzt hat er drei Saisonsiege am Ende stehen. Das klingt dann gar nicht so schlecht. Aber ja, glaube, haben wir ja auch schon besprochen, dass der natürlich Super-G-Kugel im letzten Jahr, Doppelweltmeister im letzten Jahr, der wollte da auch noch größere Erfolge feiern. Bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und wie geht's insgesamt mit dem ÖSV weiter? Also Herbert Mandl ist ja da jetzt installiert worden als ÖSV, als Alpiner Gesamtverantwortlicher sozusagen. Und der hat sich jetzt noch beim Weltcupfinale auch ein bisschen geäußert und er will drei Punkte. Er will erstens mehr Weltcupsiege, klingt super, wird sicher jeder unterstreichen. Er will zweitens mehr Talente durch den Europacup in den Weltcup bringen. Auch das eine komplett logische Aussage. Und drittens, er will mehr, dass mehr Athletinnen und Athleten mehrere Disziplinen fahren. Er fordert von Speedleuten, dass sie auch immer wieder im Riesenslalom starten. Finde ich spannend. Bin gespannt, ob wir das jetzt tatsächlich schon nächstes Jahr sehen. Er meint, dass das zum Erfolg führt. Und die Präsidentin Roswitha Stadlober, die sagt, der Anspruch ist auf jeden Fall, eine Kugel pro Geschlecht zu holen. Und ja, das ist diesmal nicht gelungen mit null. Aber das ist auf jeden Fall der Anspruch und das ist sozusagen eine Forderung, die man da raushören kann von der Präsidentin. Genau, also deswegen, ja, es hätte besser laufen können, es hätte auch schlechter laufen können für den ÖSV, glaube ich. Also das langweiligste Fazit, das man ziehen kann, genau ein Mitteldings dazwischen. Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen zum ÖSV? Erik, wirst du noch ja, die ÖSV-Leistungen gesehen? Magst du noch etwas dazu ergänzen vielleicht?
Ich glaube, dass das eine sehr komplette Übersicht war, die du uns da schon gegeben hast. Nur noch kurz zum Nations Cup, denn die Nationenwertung, die hat Österreich ja, die hat lange Zeit ja nur Österreich interessiert, weil sie die ja 3 Jahrzehnten lang wirklich jede Saison gewonnen haben. Dann hat der Marcel Hirscher irgendwann mal aufgehört, 2019, und danach ist die dann in die Kugel in die Schweiz gewandert. Und es hat mich irgendwie, ich habe es damals lustig gefunden, weil die Schweiz dann wirklich, die haben wirklich T-Shirts bedrucken lassen. Du hast Gaps bestellen können mit "Wir sind Skination Nummer 1 jetzt". Und Urs Lehmann, der Präsident von der Schweizer Skiföderation, hat jetzt auch gesagt, das große Ziel für uns ist auch, dass wir die Wertung wieder 2022/23 wieder zu uns holen können, für uns entscheiden können. Also ehrlich gesagt, du hast es schon gesagt, es interessiert eigentlich außer Schweiz und Österreich interessiert das niemanden. Und es ist ein bisschen, Tobias, als würde man die Fußball-Bundesliga-Tabelle erstellen und man rechnet für Bayern München und für Borussia Dortmund jeweils 20 Spiele mit und für Wolfsburg und Leipzig, die dürfen nur 10 Spiele mitrechnen. Ja, logisch werden Bayern und Dortmund dann mehr Punkte sammeln, weißt du?
Guter Vergleich.
Es ist, es ist kein Level Playing Field, sagen wir es mal so. Mhm. Und in dem Sinne werden immer Schweiz oder Österreich das gewinnen. sonst, ja, schön, interessant trotzdem, dass Österreich es gewinnt, ohne dann irgendwie in irgendeine Disziplin oder Gesamtweltcup dann auch oben zu sein. Das ist gut, dann sagt man immer starke Teamleistung. Vielleicht muss man es dann dabei belassen.
Man kann auch sagen, Kleinvieh macht auch viel Mist. Ja, das kann man auch noch, so kann man es auch, klingt ein bisschen frecher. Gut, das war's zum ÖSV-Fazit. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und dann kommen wir ja leider zur Enttäuschung der vergangenen Saison. Wir sind zurück bei der Awardshow von Après Ski und kommen jetzt zur Enttäuschung der vergangenen Saison. Ich habe da schon ein paar Ideen, lieber Erik. Wenn du denkst an die größte Enttäuschung des abgelaufenen Winters im Weltcup, wer kommt dir da zuerst in den Sinn?
Ja, es ist ein bisschen eine offene Tür eintreten, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, dass für alle, die den Skisport über mehreren Jahren folgen, dass Alexis Pinturault sehr hohe Erwartungen hat jeder gehabt und davon ist, muss man sagen, überhaupt nichts gekommen. Es hat mich gewundert, ich war in Sölden beim Saisonauftakt dabei, das kennen wir Journalisten, das ist immer das Paradies, weil alle Teams und so da für Pressekonferenzen und so bereitstehen, so auch das französische Team. Und ich habe mich da mit Pinturault länger unterhalten können. Das war sehr angenehm. Es hat mich wirklich erstaunt, wie er das alles gemeistert hat. Riesenauflauf von französischen, aber auch internationale Presse. Wie er da Fragen beantwortet hat von Französisch, demnächst auf Englisch, demnächst auf Deutsch. Er hat alles souverän gemeistert, war extrem entspannt, hat alles beantwortet, war gut drauf, hat sich wirklich wohl erholt gefühlt, als ob er gerade aus dem Urlaub zurückkommt. Und da habe ich echt gedacht, wow, der hat die Kugel jetzt gewonnen, der ist bereit für mehr. Und irgendwie, was wir dann in der Saison gesehen haben, ist, gut, wir wissen es ja jetzt, er ist relativ okay gestartet mit Sölden, war ja fünft, ist er dann geworden. Aber nach seinem Heimslalom in Val d'Isère im Dezember ist dann eigentlich nichts mehr gegangen. Er war zwar noch zweimal am Podest, aber denke, von den restlichen 18 Weltcuprennen ist er nur 5-mal in die Top 10 geendet. Das ist natürlich für ein Pinturault ja unter jede Erwartung. Und es hat mich gewundert, weil er in jedem Interview, das er dazu gegeben hat, auch gesagt hat, ja, er fühlt sich eigentlich so körperlich wohl, ist nicht verletzt, aber ist so müde im Kopf. ist müde, er war einfach müde, er war ausgelaugt und gerade von, was ich vorher das Saison gesehen hat, dass er dann, dass das eigentlich sein Hauptproblem ist, dass er irgendwie eine, weiß ich, eine mentale Müdigkeit oder so mitgeschleppt hat, die er offensichtlich nicht losgeworden ist. Ich weiß es nicht, aber gut, ja, leider ein bisschen keine Überraschung, ihn als Enttäuschung der Saison zu erwähnen, aber ist eine andere Enttäuschung, aber von ganz anderer Art, hast du aber schon vorher angesprochen, ist die Katharina Liensberger. Aber Enttäuschung, weil vielleicht für mich, weil ich so enorm hohe Erwartungen hatte nach ihrem Saisonabschluss 2021, wo sie natürlich für mein Gefühl wirklich zu Petra Vlhová und Michaela Schiffrin aufgeschlossen war im Slalom. Ich denke, die wird mitfahren um die Kugel, die wird vielleicht im Riesentorlauf noch dazulegen, ist in Sölden dann auch als Vierter fast aufs Podest gekommen. Aber danach muss man denken, bis Lenzerheide, und dann reden wir schon von März, ist im Riesentorlauf nicht mehr in den Top 20 gekommen. Und im Slalom hat es bis dann zu diesem Sieg im Aare, das war auch schon im März, auch nur mal zweimal am Podest rund um den Jahreswechsel. Das ist einfach zu wenig. Gut, wir wissen natürlich, sie hat krankheitsbedingt natürlich nicht an ihre Leistung anknüpfen können. Deswegen nicht enttäuscht in Katharina Liensberger, dass sie es nicht erbringen können. Dafür gibt es wahrscheinlich gute Entschuldigungen, aber einfach enttäuscht, weil ich wirklich die Hoffnung hatte von wow, das ist eine, die wird jetzt, ja, die wird voll mitfahren um Slalom, vielleicht auch Riesentorlauf, Kugel, aber leider.
Mhm, ja, sehr gut. Ich bin es ein bisschen anders angegangen, diese Kategorie, und ernenne jetzt den Slalom von Zagreb zur Enttäuschung der vergangenen Saison. Dieses Rennen, das dann abgebrochen werden musste. Ich habe jetzt nochmal geschaut, Victor Mufa-Jondé, der hat sich ja dort so schwer verletzt, Knöchel gebrochen. Der ist ja ein extrem guter Typ auf Social Media, also der macht immer extrem gute Posts. Der hat leider auch nach wie vor sehr viel Zeit, sich kreative Dinge zu überlegen für Social Media, weil der noch immer dieser Verletzung nachhinkt und in der Reha ist und auf dem Weg zurück. Aber für mich war der Zagreb-Slalom der größte Verlierer da, und ich habe es auch zu dem Zeitpunkt dann gesagt, wie wir da die Folge aufgenommen haben, dass man sich da ein bisschen was überlegen muss, glaube ich, auf längere Sicht, was so Rennen betrifft, auf so niedriger Meereshöhe. Ja, also wir sehen das ja auch immer in Maribor, wo immer dann Rennen angesetzt sind und die dann oft verschoben werden müssen. Wir haben das in Zagreb jetzt gesehen. Das war auch nicht das allererste Mal. Die geben natürlich alles. Da steht der Verband dahinter, dass die Rennen werden ja gewissermaßen zuerst an den Verband vergeben und die können sich dann sozusagen darum kümmern, wo dieses Rennen ausgetragen wird. Kroatien ist sicher ja so viel wert für den Weltcup, da kommen immer wieder wirklich Top-Läuferinnen und Läufer, aber ja, da muss man sich etwas überlegen, dass sowas nie wieder passiert, dass man da auch Verletzungen irgendwie befürchten muss. Ich kann mich auch erinnern, bei dem Frauenslalom, da zwei Tage davor, dass da Katharina Liensberger ja auch voll in so ein Loch gefallen ist und dann noch irgendwie im Kurs geblieben ist. Aber ja, also da hoffentlich gibt es irgendwie dann Maßnahmen, dass so etwas nicht mehr wirklich passieren kann. Ja, und sonst natürlich, ja, Alexis Pinturault, ja, habe ich auch irgendwie auf dem Zettel natürlich. Eine Saison ohne einem einzigen Weltcup-Sieg. Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen vom Sebastian, einem guten Freund unseres Podcasts, der auch im Jänner, wie er da in Wengen im Einsatz war, als Pistenarbeiter auch bei uns zu Gast war. Und der hat einen gewissen Namen noch rausgepickt. Der hat gesagt, Loïc Méillard ist irgendwie auch so seine Enttäuschung. Und er hat es auch irgendwie argumentiert, ähnlich wie du, Erik, bei der Katharina Liensberger, dass da auch die Erwartungen sehr, sehr hoch waren. Und die hat er irgendwie dann nicht so erfüllen können. Ich kann mich erinnern, er war ja auch in Garmisch, glaube ich, war es im Slalom. Dann führte er nach dem ersten Durchgang. Das ist ja immer ein schlechtes Zeichen gewesen in dieser Saison. Aber dass da jetzt auch kein weiterer Schritt passiert ist. Vielleicht du noch, Erik, ist das, kannst du das nachvollziehen? Ist das auch irgendwie ja, enttäuschend? Hätte man sich da noch mehr erwarten können oder müssen von Loïc Méillard?
Ja, schon. ist, mir führt es zu weit, das jetzt als die Enttäuschung der alpine Saison zu benennen. Es gibt die viele Läufer und Läuferinnen, die, die ihre Erwartungen letztendlich nicht erfüllt haben. Aber das gilt in diesem Fall wahrscheinlich für das gesamte Slalom-Team der Schweiz, denke ich, wo mit Daniel Juhl und eben Leutmer Jahr mit Zernäusern, mit Luca Erni, das sind eigentlich potenziell alle Top 10, Top 5 Fahrer, würde ich sagen. Und wenn man das sieht am Ende der Saison, schaffen nur zwei von denen es in der Top 20 der Saisonwertung des Slaloms und keine in der Top 5. Das ist einfach zu wenig. Also in dem Sinne, ja, enttäuschend, aber ja, findet er in seiner Teamnähe ein paar Leute, die es ziemlich ähnlich gemacht haben, was das betrifft.
Ja. Das ist natürlich auch der Blick eines Schweizers, beziehungsweise von jemandem, der in der Schweiz wohnt, auf die gesamte Saison in dieser Kategorie. Und ja, kommen wir vielleicht nach Deutschland, ich habe schon eine Vorahnung, dass es vielleicht auch jetzt thematisch nach Deutschland gehen könnte. Tobias, die Enttäuschung der Saison. Ne?
Genau, ich bin die Enttäuschung der Saison, Lukas,
das hast du aber nicht. das lasse ich mir jetzt nicht in den Mund legen.
Alles gut, mein Lieber, alles gut. Genau, bevor ich jetzt gleich über meine Enttäuschung aus deutscher Sicht spreche, möchte ich auch noch einen Namen mit dazu werfen. Wir verteilen ja hier jetzt jeder gerne immer fleißig auch zwei Titel. Alice Robinson. Leute, ich weiß noch, als sie mit 17 ihr erstes Rennen gewonnen hat, haben alle gesagt, boah, das ist die neue Michaela Schifrin. Hier kommt eine, die wird in den nächsten Jahren, wird die alles zerlegen. Und das ist der große Star der nächsten Jahre. Dreimal ist sie unter die besten 10 gefahren in dieser Saison. Nur 3 Ergebnisse in den Top 10. Also klar, sie ist eine junge Läuferin. Ja, sie ist 20 Jahre alt. Da kann natürlich dieser Schritt noch kommen, aber Erwartungen an sie und das, was jetzt letztlich passiert ist und was ich irgendwie krass finde, diese 3 Top-10-Platzierungen, ihre besten Ergebnisse in dieser Saison waren im Super-G. Und woher kannten wir sie? Aus dem Riesenslalom. So, und sie selber hat sich auch geäußert, ach, ich bin eigentlich happy mit meinem Fortschritt im Speed-Bereich und so weiter. Riesenslalom lief noch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob man sich da im Team nicht vielleicht auch verzettelt. So, weil ich glaube, gerade in so einem jungen Alter, die Basis schon deine Kerndisziplin sein sollte, was bei ihr der Riesenslalom wäre. Und erst, wenn sie sich da richtig etabliert, dass man dann Richtung Speed geht. Vielleicht hat man sich da verzettelt. Keine Ahnung, wenn sie uns in den nächsten Jahren die Speedrennen gewinnt, könnte meine Aussage natürlich wegwerfen. Aber irgendwie ist mein Gefühl da nicht gut, in so jungen Jahren jetzt auch schon zu sagen, ja komm, du hast jetzt mal 2, 3 Riesenslaloms gewonnen und warst da mal auf dem Podest. Jetzt schielen wir schon rüber Richtung Super-G, vielleicht Richtung Abfahrt. Es geht mir einfach zu schnell. Eine Viktoria Rebensburg, die ich immer als Vergleich habe, die hatte sich erstmal voll im Riesenslalom etabliert und ist Olympiasiegerin geworden, hatte da 10, 11, 12 Rennen gewonnen, ehe sie dann diesen Step gemacht hat, rüber zum Speed-Bereich, wo sie dann mit dieser Basisgrundlage Riesenslalom entsprechend erfolgreich war. Also klar, ich will hier natürlich jetzt so eine junge Läuferin nicht komplett einstampfen, aber ich find's auffällig und ich hätte mehr erwartet von diesem Talent Alice Robinson, dass sie uns so oft ja auch gezeigt hat.
Und sie war nicht einmal beim Weltcup-Finale im Riesenslalom. Ja. Also das war halt, das war irgendwie dann für mich das Zeichen, dass da, ja.
Bitter, eben und sie hatte in der Lenzer Heide hatte sie den Riesenslalom noch gewonnen letztes Jahr. Also überlegt mal, welcher Gap dazwischen liegt. Du gewinnst den Riesenslalom im Saisonfinale 2021 und bist, ohne dass du ganz schwer verletzt warst, ein Jahr später beim Riesenslalom-Finale nicht dabei. Ist für mich eine riesige Lücke. So, und ich glaube, das ist schon etwas, was wir im Auge behalten müssen. Apropos riesige Lücke. Ja, Enttäuschung des Jahres und ich stelle da einen Mann vorne ran, der ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Speed-Mannschaft steht, Andreas Sander, weil auch hier eine Parallele, er beim Weltcup-Finale der besten 25 in der Abfahrt nicht mit dabei war. So, wir reden hier von einem Abfall, auf Platz 33 in der Disziplinwertung. Wir reden vom Vize-Weltmeister, wir reden von einem, der im letzten Jahr konstant im Top-10-Bereich unterwegs war. Und der im Endeffekt auch diese deutsche Speed-Mannschaft zusammen mit Romit Baumann, man hatte letzte Saison fast schon vergessen, dass Thomas Dresen, unsere eigentlich große Hoffnung, gar nicht dabei ist. So, in diesem Jahr hat man es leider sehr, sehr stark gemerkt. Also, wir gehen raus ohne Podestplatz in dieser Saison für die deutschen Speedherren. Wir gehen raus mit, ja, wirklich ernüchternden Zahlen. Also, wenn man jetzt sich anschaut, dieser Abfahrtsweltcup, da sehen wir auf Platz 18 mit Dominik Schweiger, den besten Deutschen. Das ist sehr dünn. Also für die Breite, die man auch hat, ja. Also wir reden jetzt nicht von einem von einer One-Man-Show oder One-Woman-Show, wie gleich noch über Kira Weidle oder Lena Dürr zum Beispiel, sondern das sind halt 5, 6 Jungs dabei, wo sogar die Qual der Wahl war, wen nimmt man mit nach Peking und wen stellt man auf? 18. Dominik Schweiger, bester im Abfahrtsweltcup, Romit Baumann 19. Peppi Ferstl 22. Simon Jocher mit Abstrichen, der hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, der hat mir gut gefallen, der hat auch wirklich sehr gute Teilergebnisse erzielen können. Also den würde ich da explizit rausnehmen aus meiner Kritik. Aber ja, Andreas Sander, 33. Ich habe es schon angesprochen, das ist mir zu wenig. So, die haben es ja gezeigt, dass sie es können. Und es setzt sich zusammen aus, ich glaube, materiellen Problemen. Man hält damit natürlich auch immer ein bisschen hinterm Berg, weil man natürlich jetzt nicht frontal auf die Serviceleute draufhauen will und sagen, da stimmt was nicht. Ja, das hat's im deutschen Biathlon. Letztes Jahr hat es ein Athlet getan. Ja, und da könnt ihr euch denken, was da in den Medien los ist. Ja, und da kracht's richtig und da passiert auch intern was. Deswegen glaube ich, dass man solche Themen natürlich eher intern besprechen wird und besprechen muss, weil man hat es leider auch oft gesehen, dass sie in Gleitpassagen, wo wir sowas ja Material ja auch sehr, sehr gut ausmachen können, dass da im Endeffekt viel gefehlt hat. Aber natürlich sind jetzt nicht die deutschen Techniker schuld an den Ergebnissen. Da haben die Fahrer schon auch ihren Teil dazu beigetragen und Körpersprache, auch dieses ganze Thema Mentalität, wie gehe ich ran, Risikobereitschaft, die richtige Dosierung. Es hat einfach alles im Gesamtpaket nicht gestimmt. Und ja, wer einen Andreas Sander auch oft gesehen hat, der stand im Ziel und ja, zuckt mit den Schultern und sagt, ich weiß nicht, was nicht stimmt, ich kann es mir nicht erklären, hier und da und so weiter, passt nicht. So, erinnert euch an Broderick Thompson, wo ich gerade über Beaver Creek vorhin gesprochen habe. Ich weiß nicht, welche Dynamik es eventuell angenommen hätte, wenn Sander diesen Podestplatz holt in Beaver Creek. Mhm. Kann im Sport, ihr wisst es, können Erfolgserlebnisse solche verrückten Dinge auslösen. Aber der Leistungsabfall war so dramatisch, dass ich eher nicht glaube, dass so ein Erfolgserlebnis da eine ganze Saison in die richtige Richtung gedreht hätte. Also hier wirklich hohe Erwartungen, weil es im Endeffekt auch der einzige Bereich im Ski Alpin ist, geschlechterübergreifend, in dem die deutsche Mannschaft nicht nur eine oder einen Fahrer am Start hat, sondern wirklich mehrere Optionen da sind. Und wenn genau von diesen Optionen dann nichts kommt, ja, boah, dann schmerzt es, dann tut es weh und ist leider ein Rückschritt eines Teams, das in den letzten Jahren Step by Step immer weiter nach oben geklettert ist. So, jetzt ist natürlich die Hoffnung da, er trainiert wieder, er sagt, er ist schmerzfrei, er wird nie wieder die 100% erreichen, sagt Thomas Dresen selbst über sich, aber er sagt, es wird so sein, dass er zurückkehrt und dass er Rennen auch wieder auf sehr hohem Level bestreiten kann. Und meine Hoffnung ist, dass wir mit einem gesunden Thomas Dresen in die Saison reingehen, dass er auch so ein bisschen den medialen Druck im Endeffekt von denen nimmt, bei denen es jetzt nicht funktioniert hat und dass wir hier eventuell eine Tendenz zum Besseren sehen und sich dann im Endeffekt so ein Simon Jocher zum Beispiel auch in Ruhe entwickeln kann. Weil es ist immer leichter, wenn du jemanden hast im Team A, an dem du dich natürlich messen kannst, wenn der aus der Weltspitze ist, und B, der dir auch so, ja, die Öffentlichkeit ein bisschen fernhält. Weil wir Journalisten, wenn wir über Kitzbühel und Co. berichten, drehen wir natürlich alles auf unsere Fahrer. So, ihr kennt das natürlich auch von euren Berichterstattungen. Wenn nichts kommt, wird die Kritik halt lauter. Und das müssen sie sich nach der Saison anhören lassen. So, bleiben wir im Speed, wechseln wir im Endeffekt das Geschlecht und ja, hier ist es die One-Woman-Show und das ist Kira Weidle. Also, bis auf zwei, drei Einsätze von Athletinnen aus dem B-Kader hat sie dieses Ding letztlich alleine bestritten. Und ich glaube, so wie ich sie auch kenne, ich führe mit ihr auch jetzt schon ein paar Jahre Interviews, wird sie auch nicht zufrieden sein mit ihrer Saison. Wir haben einen Podestplatz stehen am Ende des Tages, ein zweiter Rang in Zauchensee. Ganz bitter, Platz 4 bei den Olympischen Spielen. Das war natürlich das große Ziel. Aber ja, Kira spricht schon seit 3 Jahren. Darf ich eigentlich nicht sagen, aber es hört ja keiner zu. Sie sagt, dieser Weltcup-Sieg muss jetzt her. Und das sagt sie seit 3 Jahren. So. Und er kommt halt einfach nicht. So. Und sie war letzte Saison konstanter, hatte in dieser Saison Probleme, da war eine Erkrankung dann mit dabei, dann Trainingssturz mit dabei. Sie ist unglaublich ehrgeizig, überpaced meiner Meinung nach da aber manchmal. Also es würde, glaube ich, ganz gut tun, wenn sie auch total verschnupft und erkältet, geht sie trotzdem an den Start, wird dann 25. Ich weiß nicht, was sowas dann bringt. So, dass man sie stattdessen lieber rausnimmt und sagt, erhol dich, dann bist du beim nächsten Rennen wieder voll dabei. Aber wer mit ihr spricht, die Frau besteht zu 100% aus Ehrgeiz. So, und so jemanden dann einzufangen, gerade in auch einer Mannschaft, die nur aus ihr besteht, ist unglaublich schwierig. Also, es war jetzt keine wirklich schlechte Saison. Sie hat auch im Super-G tatsächlich kleine Schritte nach vorne gemacht. Und das gibt auch wirklich, ja, macht mich zuversichtlich, sie ist ja auch noch relativ jung, dass es da noch im Super-G auch besser werden kann. Und ich hoffe, dass sie in der Abfahrt wieder zu alter Stärke zurückfindet. Bei den Damen absolut genial, Lena Dürr, wir haben letzte Folge ja auch viel über sie gesprochen, auch nach ihrem Podestplatz jetzt in Courchevel, welchen Schritt sie im Endeffekt nochmal nach vorne gemacht hat. Und Lena Dürr hat für den Deutschen Skiverband echt die Kohlen zusammen mit Linus Strasser aus dem Feuer geholt, muss man so ganz klar sagen. Wenn eine Lena Dürr nicht so performt hätte oder so, sie war ja letzte Saison schon gut als Sechste im Slalom-Weltcup, aber ohne Podestplatz, wenn Lena Dürr nicht gewesen wäre, boah, die Bilanz wäre nicht gut vom Deutschen Skiverband, weil Lena Dürr auch die Säule war, die olympische Silbermedaille im Team geholt hat und jetzt auch diesen Team-Parallel-Event im Endeffekt zum Saisonfinale auch nochmal aufs Podest verholfen hat. Und Lena Dürr, sie hatte ein City-Event 2013 gewonnen. Ansonsten war Lena Dürr nur in Team-Events oder in Parallel-Events auf dem Podest und fährt erstmals in ihrer Karriere auf ein Slalom-Podest und wiederholt das im Endeffekt 3-mal. Also es stehen 4 Podestplätze da. Es ist der 3. Platz im Slalom-Weltcup und wir wissen, welche großen Namen. Wir haben über Linsberger, Holdener, Gisin und so weiter, wer da alles unterwegs ist. Also Respekt in dieser umkämpften Disziplin, in dem Alter. Sie ist jetzt auch schon, hat eine 3 vorne dran. Also Lena Dürr ist kein Rookie mit 25, der da reinprescht, sondern sie hat sehr lange auf diesen Erfolg hingearbeitet und absolut die Top-Athletin geschlechterübergreifend im Deutschen Skiverband dieser Saison. Und denkt bitte an Olympia zurück. Mich kotzt es auf gut Deutsch gesagt heute noch an, dass sie mit dieser Leistung da keine Medaille rausgeholt hat. Aber sie stimmt es jetzt versöhnlich und sie hat sich schon wieder angriffslustig gezeigt und hat gesagt, so Leute, dieser Sieg, der mir noch fehlt, der wird in der nächsten Saison kommen. In ihrem Schatten ist dann eine junge Dame, wirklich hat sich prächtig weiterentwickelt, die letztes Jahr bei der WM in Cortina so das erste Mal auf die große Bühne getreten ist mit Emma Eicher, die bis vor wenigen Jahren noch für den oder Monaten sogar für den schwedischen Skiverband auch gemeldet war. Also die Mutter ist Schwedin, Vater Deutsche. Sie hat sich für den Deutschen Skiverband Gott sei Dank entschieden. Sie ist 18 Jahre. Sie ist extrem vielseitig und talentiert. Also die fährt auch zu einer Juniorenweltmeisterschaft und wird Zweite in der Abfahrt und fährt gleichzeitig, knackt sie locker ohne Probleme die Olympianorm des Deutschen Skiverbandes, was 2 Top-15-Ergebnisse sind. Und das in dem Alter mit der Konkurrenz so zu schaffen, ist bemerkenswert. Und das ist natürlich eine super Konstellation, ja, dass du mit Lena Dürr jetzt jemanden hast, der dir die Podestplätze holt und der auch medial im Fokus steht und dass eine junge Emma Eicher von der 12, 13 Jahre älteren Lena Dürr lernen kann und in Ruhe die nächsten Schritte gehen und tun kann. Das ist extrem viel wert. In Deutschland gibt es zudem noch, gerade im Mädchenbereich, gibt es wirklich zwei, drei absolute Top-Talente. Und Emma Eicher könnte irgendwann diejenige sein, die genau diesen Tross im Endeffekt an hochtalentierten jungen deutschen Damen anführt. Also, Lena Dürr, Emma Eicher haben mir große Freude bereitet. Dann lasst uns kurz rübergehen zu den Riesenslalom, bitte nicht. Ja, also die haben ohne deutsche Beteiligung zum großen Teil stattgefunden. Also brauchen wir nicht reden, da hat Deutschland mehr oder weniger nicht teilgenommen. Ganz kurz rüber dann zu den Burschen, was das Technische angeht. Natürlich extrem bitter, dass Stefan Luitz ganz am Anfang der Saison im Endeffekt mit Bandscheibenvorfall raus ist und die Saison nicht fahren kann. Weil da war es auch so, eine coole Konstellation, dass die zwei Allgäuer mit Stefan Luitz und mit Alexander Schmid eigentlich ein super cooles Doppel auch gebildet haben und echt, und du mit in jedes Rennen mit zwei Optionen gegangen bist. Gut, Luitz fällt raus, Fokus richtet sich auf Schmid. Ja, er hat seinen ersten Podestplatz geholt in der Karriere in einem Riesenslalom. Er ist ein fantastischer Parallelfahrer, aber Mai, wir haben oft drüber gesprochen, die Disziplin ist nicht mehr wirklich existent. Und deswegen muss er sich gezwungenermaßen auf einen Riesenslalom konzentrieren. Ist eine gute Saison von ihm gewesen. Also, wenn er mal Dritter wird, der fünfte Platz ist auch bei rumgekommen. Das sind seine besten Ergebnisse in der Karriere. Was man bei ihm natürlich immer aus deutscher Sicht wo ein bisschen was wehtut, sind, wenn man sich Teilergebnisse anschaut. Dieses typische Alex Schmid-Ding. Einlauf fantastisch, Einlauf rund um Platz 20. So. Da ist der Gap ist geringer geworden. Das hat er tatsächlich auch steigern und verbessern können und ist schon einer, den ich tatsächlich auch ein positives Zeugnis ausstellen will, wenn ich auch denke, dass von seinem Potenzial, von seiner Veranlagung da noch was drinnen steckt. So. Aber der ist jetzt auch noch keine 40, sondern der hat auch noch Zeit und da kann tatsächlich in Kombination mit Stefan Luitz, der hoffentlich gesund zurückkommt, auch noch was weitergehen. Ja, Siege haben wir. Einen, Lukas. Den haben wir in Schladming geholt.
Nicht so schlecht, ja.
Ja, der allererste deutsche Slalom-Sieger in Schladming, Linus Strasser. Und wenn er nicht gewesen wäre, wäre Deutschland ganz ohne Sieg rausgegangen. Das ist dann natürlich schon auch enttäuschend. Aber ja, Linus, cool. Mich freut's total, dass diese letzte Saison, wo er in die absolute Weltspitze im Slalom vorgestoßen ist, dass das nicht so ein One-Hit-Wonder war, sondern er hat in diesem Jahr gezeigt, dass er voll konkurrenzfähig ist und dass er in diese Weltspitze gehört. Das Problem im Herrenslalom natürlich ist, dass die Weltspitze so breit ist, dass sie gar keine Spitze mehr ist. Weil da reden wir nicht von fünf Fahrern, sondern da reden wir von 15 Fahrern. So eng diese Konkurrenz ist, so variierend haben wir ja auch die ganzen Ergebnisse gesehen. Und du musst absolut ans Limit gehen. Und das ist bei Linus Strasser dann auch oft zum Problem geworden, dass er ausscheidet oder Fehler macht und dann nicht so oft jetzt auch auf den Podestplätzen steht. Aber dir bleibt da nichts anderes übrig. Das hat er nicht exklusiv. Denkt an den Clément Noël, der meiner Meinung nach der beste Slalomfahrer der Welt ist, aber der halt in einem Slalom-Weltcup Siebter wird. Warum? Ja, weil er jeden zweiten Lauf ausscheidet. So. Und da ist Linus Strasser fixer Teil davon und deswegen kriegt auch er von mir ein gutes Zeugnis und insgesamt kriegt die deutsche Mannschaft, ja, so wie ich in der Schule früher immer, so zwischen 2,5 und 3. Ja. Also jetzt nicht außergewöhnlich toll, nicht wirklich ganz schlecht, aber in Ordnung mit einigen positiven Aspekten. Habt ihr eine andere Schulnote? Wie seht ihr denn von außen so das, was in Deutschland passiert?
Ich maße mir das gar nicht an, da jetzt eine andere eine andere Analyse abzuliefern als du. Du machst das Weltklasse. Aber natürlich, also herausstechen tut für mich der Sieg von Dino Strasser. Ja. Und dass sonst außer der Lena Dürber den Frauen sich sehr, sehr wenig tut, was schade ist, weil da gibt's Gesamtweltcup-Siegerinnen in den letzten 20 Jahren gleich zwei oder drei aus Deutschland. Also das ist halt schade und hoffentlich tut sich da bald wieder was.
Es ist schwer, da noch was zu ergänzen, glaube ich, weil der Tobias das wirklich sehr auf den Punkt gebracht hat und sehr gründlich analysiert hat. Ja, ich bin da ein bisschen bei dir, Lukas, dass man mit Linus Strasser und auch mit Lena Dürr natürlich doch zwei Läuferinnen hatte, die ihr Gesicht gezeigt haben diese Saison. Und sonst, glaube ich, wie Tobias es ausführlich beschrieben hat, ist es vor allem Work in Progress, was der Deutsche Skiverband anbelangt. Aber gut, ich glaube, sie haben eine ziemlich breite Basis und da werden immer wieder welche auch wieder ganz nach vorne fahren können. Die Frage ist immer, ja, wann wird das passieren? Können sie es umsetzen? Und kann man es auch eine ganze Saison lang durchziehen? Das ist natürlich immer die Frage. Und ja, Lena Dürr, die hätte ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom auch mehr als verdient gehabt, meiner Meinung nach.
Genau. Was ich noch vergessen habe, weil es auch relativ aktuell ist, Jürgen Graller, der Cheftrainer der Damen, hat sein Engagement beim Deutschen Skiverband beendet. Also hier ist eine Cheftrainerposition bei den Damen offen. Und wir wissen es ja alle, auch sowas kann neue Impulse setzen. Keine Kritik an Jürgen Graller, aber hier drin steckt meiner Meinung nach eine Chance, dass man im Damenbereich auch sagt, es kommt jemand Neues, junge Talente stehen so ein bisschen auf dem Sprung Richtung Weltcup und ja, mal schauen, was daraus wird. Diese Info wollte ich hier natürlich noch mit einbauen.
Und zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Christian Mitter, der Cheftrainer von den Frauen der Österreicherinnen, noch ohne Job, oder? Erik, es gibt Gerüchte, dass der zu Michaela Schifrin wandert. Glaubst du das?
Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe das okay. Gerücht gehört. Es kann auch stimmen. Natürlich aus dem Team Schifrinhaus weiß ich davon nichts. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Und, gut, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, wie ich die Persönlichkeiten einschätze von Christian Mitte als Coach, der mit seinen Läuferinnen umgeht und wie ich sehe, was für ein Coach Michaela Schifrin brauchen würde. Mhm. Das matcht für mein Gefühl nicht. Es würde mich überraschen, wenn es das wäre, aber gut. Das sind natürlich die schönen Sachen des Sports, dass man manchmal total überrascht wird. Also vielleicht kommt es dann auch so.
Ja, vielleicht geht er ja nach Deutschland, der Christian Mitter. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das Comeback von Thomas Dresden. Ich glaube, da spreche ich für uns alle. Danke für das ausführliche DSV-Fazit. An dieser Stelle machen wir eine Pause und dann geht's weiter mit dem Rennen der Saison. Wir sind zurück bei der Awardshow von Après-Ski und kommen jetzt zum Rennen der Saison. Und diesmal dränge ich mich nach vorne, ganz frech. Und vielleicht ist, man nennt das, glaube ich, Recency Bias auf Englisch. Also vielleicht bin ich da ein bisschen beeinflusst, weil das erst vor kurzem passiert ist. Aber ich finde, der Super-G der Frauen in Lenzerheide ist für mich das Rennen des Jahres. Erstens einmal taugt mir die Disziplin irrsinnig. Wir hatten mit Roman Miradouli eine Überraschungssiegerin. Wir hatten einige Ausfälle gleich zu Beginn. Es gab da eine Stelle drinnen, ihr könnt euch sicher erinnern, dieser extreme Steilhang, wo viele Läuferinnen Probleme hatten, aber auch an vielen anderen Stellen kam es zu Ausfällen. Gott sei Dank aber irgendwie trotzdem keine Gefahr. Also vielleicht korrigiert sie mich, falls ihr was im Kopf habt, aber ich glaube nicht, dass es da zu großen Verletzungen oder ganz schweren Stürzen gekommen ist, aber es gab eben ein paar Ausfälle und die Läuferinnen haben davon gesprochen, dass es da eine richtige Überwindung gebraucht hat, bei diesem Steilhang vor allem, und dass die haben da sogar von Angst gesprochen, was sehr, sehr selten vorkommt im Skiweltcup, dass da mal sie wirklich das Wort in den Mund nehmen, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jede Läuferin da eine Chance hatte, von Platz 1 bis Platz 30 war da alles drinnen, es waren ganz große Zeitabstände Abstände. Und es war irgendwie ein cooles Rennen und cool, dass Romain Mirandoli da diese Passage so gut erwischt hat, dass da keiner mehr an sie rangekommen ist. Deswegen, ich fand das irgendwie spektakulär und ich finde immer Super-Gs irrsinnig cool zum Zuschauen, weil man da ein bisschen mit Köpfchen fahren muss, glaube ich auch. Es ist immer ein bisschen ein Vorteil, wenn man schon ein paar Fahrten gesehen hat, wie mir taugt das dann zu sehen, wie diese Risikoabstimmung, diese Risikoabwägung passiert. Und eins möchte ich auch noch sagen zu dem Rennen, es ist auf jeden Fall nicht mein Rennen der Saison, weil Roger Federer vor Ort ist. Nur damit das klar ist, das hat keinerlei Einfluss gehabt auf diese Wertung. Tobias, was ist denn für dich das Rennen der Saison, an das du dich besonders gerne erinnerst?
Ich frage euch erst, erinnert ihr euch noch an den Vorsprung von Sofia Gotscha in Lake Louise?
1,47 hast du uns gesagt.
Slalom Adelboden. Simon Mauerberger als 31. verpasst den zweiten Durchgang. Mit welchem Rückstand auf den führenden Fabio Gstrein, Lukas?
Weniger oder gleich viel, 1,47.
Exakt 1,47. So. Ja, dieses Rennen steht für mich auch symbolisch für, ich habe es eben im kleinen Strasser-Teil schon gesagt, für einen Slalom-Weltcup völlig irre. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Wenn klar war, Slalom der Männer, habe ich alles stehen und liegen lassen und hab den Fernseher eingeschaltet, weil es einfach Entertainment vom Allerfeinsten war. Wir haben Rennen gesehen, ich glaube es waren 2 oder 3, wo es bis zum letzten Tor im Endeffekt auch darum ging, dass jemand einen sicher geglaubten Sieg, für mich steht da Clément Noël, der in Madonna eigentlich schon unten ist mit einem riesigen Vorsprung und der es nicht packt. So, ein Henrik Christoffersen kurz vorm Ziel draußen. Dieses Weltcup-Finale, ja, wo der Christoffersen zwischen den Toren hüpft, anstatt fährt und sich so noch die kleine Kugel gegen Lukas Broten, der haben wir letzte Folge besprochen, diesen riesen Step im Slalom macht. Gleichzeitig steht ein Adlan Lee McGrath da und gewinnt. Ich glaube, ein Rennen war dabei, da ist derjenige, der die Bestzeit im ersten Lauf hatte, am Ende auch Sieger geworden. Und ansonsten war das einfach der riesige Fluch, wenn du Erster warst nach dem ersten Durchgang, wirst du nicht gewinnen. Und deswegen habe ich jetzt dieses eine spezielle Rennen in Adelboden auch rausgepickt, weil es natürlich auch wiederum Startschuss der Geschichte war, über die wir auch schon geredet haben. Es hat nämlich Johannes Strolz in Adelboden gewonnen. Mhm. Vor Manuel Feller und Linus Strasser. Also auch ein Podium, das extrem sympathisch war, dass Strolz und Strasser, die sich noch aus Internatszeiten kannten, da gemeinsam stehen und die Kuhglocken schwenken. Mega cool. Was für eine Slalom-Saison, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, okay, ich spoilere noch nicht, aber wir werden nachher auch noch, Lukas, von dir über einen ganz speziellen Namen sprechen im Bereich Slalom. Und ja, Leute, zwischen Platz 1 und 30, 1,37, das ist ja irre, dass du mit 1,47 ausscheidest. Wahnsinn. Deswegen für mich das Rennen des Jahres, hat mega Spaß gemacht. Danke dir, Herren. Das war große, große Unterhaltung.
Und da mischen auch so viele Nationen mit, von Bulgarien bis Spanien haben wir mittlerweile alles dabei.
Genau,
ja,
richtig. Genau.
Erik, was ist dein Rennen der Saison?
Mein Rennen der Saison war auch im Jänner, ist eigentlich nicht ein Rennen, aber ein Rennwochenende. Kitzbühel war für mich, waren eigentlich die Rennen der Saison. Mhm. Erstens einmal, weil es Kitzbühel finde ich die schönste und ansprechendste Abfahrt, die es gibt. Und die gibt es dann gleich zweimal in einem Wochenende. Das finde ich eigentlich super. Und man hat es bei mehreren Events in dieser Saison gesehen, dass wir die gleiche Disziplin an 2 Tagen hintereinander fahren. Wir haben zum Beispiel in Garmisch, glaube ich, 2-mal ein Slalom gefahren und anderswo 2-mal einen Riesentorlauf in einem Wochenende. In Kitzbühel war es diesmal 2 Abfahrten und ein Slalom. Und ich finde das gut. Wieso muss immer die Kombination sein, eine Abfahrt und ein Super-G oder einen Riesentorlauf und einen Slalom. Einfach 2 Bewerbe an 2 Tagen hintereinander. Das Konzept spricht mir sehr an. Und wenn man das in Kitzbühel macht, das ist natürlich ein Traum. Also grandios. Das war für mich einfach auch aus dem Grund. Und natürlich, Kitzbühel ist Kitzbühel in dem Sinne. Kann man das immer als Rennen der Saison werten, glaube ich. abgesehen von den Abfahrten, war natürlich das wirkliche Rennen der Saison eigentlich das Rennen, das dann letztendlich zwischen den beiden Abfahrten hineingeschoben wurde. Das war der Slalom in Kitzbühel, weil da hat ein gewisser Dave Riding gewonnen. Der hat etwas geschafft, wo die Briten schon über 5 Jahrzehnten drauf gewartet haben. Und letztendlich ist es ihm dann als erster Brite gelungen, ganz oben am Podest zu stehen. Der Riding, der war schon 2016 oder 17, glaube ich, in Kitzbühel schon mal ganz nah dran, ist am Podest gestanden. Jetzt hat es dann geschafft und da hat man die riesen Freude gesehen, nicht nur bei ihm, aber auch bei seinem Coach und beim Team Britain. Das war wirklich fantastisch. Die haben wirklich die rollten im Schnee vor Freude und haben geweint und das war wirklich großartige Szenen. Das hat keinem unberührt gelassen. Und da muss ich auch sagen, dass Dave Riding natürlich in seine typische britische, mit seinem typischen britischen Humor dann nach dem Rennen für mich auch irgendwie das Zitat der Saison gesagt hat. Er sagt, I am everyone's second favorite skier. Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Ich meine, jeder kennt seine Geschichte. Er hat natürlich dann in England auf diese Plastikpisten angefangen, wo du innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du gestartet bist, schon am Ende bist. Dort hat er das Skifahren gelernt. Erst, ich glaube, mit 11 oder 12 wirklich auf Schnee angefangen zu fahren. Das ist natürlich ein Traum. Und dass er dann mit 35 seinen ersten Weltcup gewinnt, ist natürlich großartig. Und eben, ich glaube, jeder mag ihn einfach für seine Art, aber auch mit dieser ganzen Geschichte im Hintergrund. Du kannst Fan sein von wem immer du magst, aber ich glaube, Dave Riding ist immer in deinem Favoritenkreis einfach als Lieblingsfahrer dabei. Und ich habe das Zitat wirklich großartig gefunden. Also das auch noch dazu, das Rennwochenende in Kitzbühel war für mich in dem Sinne der Hammer der Saison.
Sehr gut, sehr gut. Wenn ich da jetzt zusammenfasse, bei diesem Rennen der Saison haben wir ein Rennwochenende in Österreich, aber wir haben auch zwei Rennen in der Schweiz mit Lenzerheide und mit Adelboden. Und Erik, du warst so freundlich und hast dir auch noch ein paar Gedanken gemacht, sozusagen über den ganzen Schweizer Verband. Du hast ja vorher schon ein bisschen was erzählt. Urs Lehmann will diesen Nationencup zurückholen. Was ist denn so das Fazit von Swiss Ski, von der Schweizer Mannschaft?
Ja, das ist jetzt wirklich schwierig. Es gibt da kein Ein-Fazit. Das kann man so nicht machen. Man muss schon mal trennen zwischen Weltcup-Saison und Olympia, da fängt schon mal an. Nehmen wir kurz mal Olympia, die Geschichte kennen wir, du hast es, glaube ich, vorher auch schon erwähnt. 5-mal Gold mit 5 verschiedenen Fahrern, dazu, glaube ich, noch einmal Silber, noch 3-mal Bronze. Also das ist wirklich der helle Wahnsinn. Das ist einfach einzigartig, was Swiss Ski da zusammengefahren ist in Beijing. Schaut man dann aber auf die Weltcup-Saison, dann wird das Bild schon ein bisschen an anderes. Natürlich, Marco Odermatt steht da über alles. Wirklich großartig. Hat sich natürlich in letzter Saison schon ein bisschen angekündigt, dass das der Fall sein könnte. Aber er hat natürlich großartig abgeliefert in dieser Saison. War eigentlich von Anfang an souverän, muss man sagen. In unterschiedlichsten Disziplinen, Slalom fährt er dann nicht, aber in anderen Disziplinen. Er hat sogar seinen ersten Abfahrtspodest in dieser Saison geholt. Sämtliche Riesentorläufe gewonnen, eigentlich in jedem Bewerb, wo er gestartet ist, musste damit rechnen, dass er ganz vorne mitfährt. Also wirklich toll, super verdiente Gesamtweltcup-Sieger. Das ist großartig. Und dann wird das Bild schon ein bisschen diffuser. Der Beat Voigt hat natürlich seinen Abfahrtskugel erstmals in 4 Jahren abgeben müssen. Zwar keine schlechte Saison, aber doch nicht ganz so, wie man das eben in den letzten Jahren von ihm gewohnt war. Über die Slalomfahrer haben wir eigentlich vorher schon geredet. Auch da gibt's so viel Potenzial. Es war jetzt nicht schlecht. Wir haben Jude und wir haben ja auch mal vorne mitfahren gesehen. Aber dann über die gesamte Länge einer Saison war auch das zu wenig, muss man eigentlich sagen. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man auf die Damen schaut, ebenfalls so. Da muss man sagen, da ist man auch wirklich, wirklich von großem Pech verfolgt worden. Lara Gutbegrami war schon erkrankt, hat dann das Wahnsinns-Covid gekriegt, wo sie über mehrere Wochen immer nur positive Tests abgegeben hat. Und wirklich fast 4 Wochen kein Rennen gefahren ist. Das ist natürlich unfassbar. Das beeinträchtigt auch dann deine ganze Weltcup-Saison. Also falls du wie in letzter Saison als gut bekam, noch um den Gesamtweltcup mitfahren möchtest, und das hat sie ja in letzter Jahr eigentlich erst im Endspurt gegen Florova verloren, ja, dann ist das natürlich, wenn du einen Monat nicht fahren kannst, sowieso schon erkrankt bist, ja, kannst das einfach vergessen. Also in dem Sinne eine enttäuschende Saison für sie. Für Wendy Holden im Grunde nicht anders. Die hat sich schon beide Hände verletzt, vor der Saison überhaupt angefangen hat, beim Unfall in der Kraftkammer. Ist dann zu Ende der Saison auch noch mal nach einem Sturz hat sich noch mal verletzt. Also auch für ihr eigentlich eine Pechsaison. Und ja, man kann nur hoffen, dass sie doch irgendwann wirklich diesen ersten Slalom-Weltcup-Sieg endlich mal für sich holt. Weil ich glaube, der Zähler steht momentan bei 28 oder 29 Podestplätze im Slalom ohne einen Sieg. Und echt, sie ist natürlich die weitaus beste Slalomfahrerin, die noch nie ein Weltcuprennen in dieser Disziplin gewonnen hat. Ich hoffe für sie wirklich, dass sich das in der nächsten Saison ändern wird. Und auch die dritte große Fahrerin aus dem schweizerischen Lager, Michelle Gisset, ist durch über den Sommer ernsthaft krank gewesen. Pfeiffer ist Drüsenfieber, das will man nicht haben. Hat natürlich auch ihre Saison schwer beeinflusst. Da muss man sagen, sie wird dann noch Fünfter im Gesamtweltcup, hat auch bei Olympia noch gut gefahren natürlich. Das ist dann eigentlich wirklich ein Top-Ergebnis, muss man sagen, wenn man die Saisonvorbereitung so, ja, wenn die so daneben geht und du wirst trotzdem noch Fünfter im Gesamtweltcup, ist das eigentlich großartig. Das Gesamtbild aber, muss man sagen, ist doch ziemlich diffus. Wenn du siehst, ja, was kommt da noch nach? Ich nenne eine Camille Rast, die war natürlich 2017 Junioren-Weltmeisterin im Slalom. Ja, sieht man auch ab und zu Teilabschnitte sehr gut, aber dann übers Gesamte eigentlich auch zu wenig und ja, hat der Anschluss mit zur Weltcup-Spitze natürlich auch leider noch nicht geschafft, ist aber dabei und kann sich natürlich auch noch immer weiterentwickeln, aber hat 5 Jahre nach diesem Erfolg auch den Sprung noch nicht wirklich geschafft. Ja, gut, das Fazit, wir haben es eigentlich beim Besprechen der Nationencup schon ein bisschen vorweggenommen. Ein bisschen es ist kein einheitliches Bild. Großartiges Olympia, großartiger Odermatt und sonst, ja, gibt's Arbeit zu tun und muss man hoffen, dass man gesund in die neue Saison startet. Und dann muss man leider für Österreich fürchten, dass der allseits beliebte Nationencup im nächsten Jahr auch wieder in die Schweiz wandern könnte. Also es ist ein bisschen ein gemischtes Bild, was für mich übrig bleibt mit diese zwei große Leuchtpunkte, Odermatt und Olympia natürlich, die überstrahlen alles und das soll man für die Schweiz auch eigentlich als erstes in Erinnerung behalten, wenn man auf diese Saison zurückblickt.
Das stimmt eigentlich, ja. Also spannende These irgendwie auch, finde ich, weil wenn jetzt Odermatt so weitermacht, dann gibt's da den einen, der eben im Rampenlicht steht und vielleicht tut sich dahinter viel zu wenig. Genau da war der ÖSV vor ein paar Jahren eben, ja, mit Marcel Hirscher und dahinter vielleicht ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, Hirscher tritt zurück und dann ist man nicht mehr die beste Skination auf der Welt, ja. Tobias, willst du noch etwas ergänzen zur Schweizer Mannschaft?
Bei so einer guten, treffenden Analyse mit einer echt guten Arbeitsthese, also bleibt mir im Endeffekt nichts mehr zu ergänzen, war alles dabei und ich kann Eric da komplett in allen Punkten nur zustimmen.
Dann danke Eric dafür. Wir machen an dieser Stelle noch einmal eine letzte Pause und dann kommen wir zur letzten Kategorie, zum Felix der vergangenen Saison. Ein letztes Mal sind wir zurück bei Après-Ski, der Alpin-Podcast, und wir verleihen jetzt den Felix der vergangenen Saison. Ich fange wieder an und fange an mit einer Geschichte, die ihr, wenn ihr zurückspult, 5 Minuten in dieser Folge schon einmal gehört habt. Nämlich für mich ist der Felix des Jahres der Dave Riding, der Premierensieger, der Premierensieg, der da in Kitzbühel geglückt ist. Der Erik hat die Geschichte schon erwähnt, Einen Funfact liefere ich noch nach. Der ist der älteste Sieger im Slalom-Weltcup, den es jemals gab. Mit 35 Jahren und einem Monat war er alt. Das noch ergänzt. Aber ja, genauso. Ich hatte genau diese Bilder im Kopf. Die Emotionen des Trainerteams. Das war sehr schön. Und wenn wir schon beim Alter sind, finde ich auch noch erwähnenswert, Johann Claret mit 41 Jahren, der ist in Kitzbühel, da warst du vor Ort, Erik, am Podest gestanden, auch ältester Läufer auf einem Weltcup-Podest, und der Giuliano Razzoli, der ist ja in Wengen Dritter geworden, auch er mit 37 Jahren der älteste Podestfahrer. Tobias, habe ich da jetzt was weggenommen?
Nein, aber du hast dem Johann Claret die olympische Silbermedaille weggenommen. Mhm, ja. Das ist natürlich ganz großer Teil dieser Geschichte des alten Mannes auf Skiern. Nicht nur, dass er jedes Jahr, Kitzbühel steht vor der Tür, dann klopft der Claret wieder an. Kennt ihr dieses Simpsons-Meme, ja, wo Mo Barney immer rausschmeißt aus seiner Taverne und der kommt von hinten aber wieder und sagt, bin doch noch da. Und so ist es mit Johann Claret und Kitzbühel auch. Jedes Jahr Kitzbühel, er steht wieder da. Und dann gewinnt er mit 41 Silber in Peking. Also, Leute, irre, irre. Deswegen, ich wollte, du hast mir nichts weggenommen, aber ich wollte natürlich, dass Johann Claret Silbermedaille noch gewürdigt wird.
Sehr gut, aber dann schieß gleich deinen Felix der Saison nach, Tobias.
Genau, Johann Claret hatte ich auch auf dem Zettel, aber Kilde ist schon eine besondere Geschichte, finde ich. Also, ein Name, den wir in einer Saisonanalyse, wie wir sie jetzt machen, den wir nicht vergessen dürfen. Mhm. Und es ist die Comeback-Saison, haben wir auch drüber gesprochen. Er kommt aus einer schweren Verletzung zurück und wow, was steht am Ende dieser Saison da einmal für eine sportliche Bilanz? Und zwar ist es dieses ganze Thema, er kommt aus der Verletzung, gewinnt zwei Kugeln, ist der Einzige, der mit Odermatt so ein bisschen noch Schritt halten konnte im Gesamtweltcup. Er hat bei Olympia auch seine Medaille geholt und gewinnt in Norwegen, in Kvitfjell, gewinnt die Streif in Kitzbühel, ja, und zwar die Abfahrt. Also, was eine Saison, und es kommt, der Felix der Saison setzt sich ja nicht nur aus sportlichen Leistungen zusammen, sondern hat auch noch eine andere Ebene, und wie er im Endeffekt auch mit diesem Thema seiner Lebensgefährtin Michaela Schifrin in Peking umgegangen ist und dass er dann auch mal den Leuten da draußen gesagt hat, so, das ist Sport, Michaela fädelt nicht absichtlich ein, sie scheidet nicht absichtlich aus, sie liegt gerade am Boden mental und ihr da draußen sitzt zu Hause auf der Couch und schreibt irgendwelche Hasskommentare auf Facebook rein, und er stellt sich hin und sagt, so geht's nicht. Und er hat ihr da volle Rückendeckung gegeben. Und ich finde, dass er da auch menschlich ein grandioser Typ einfach ist und ein ganz, ganz tolles Bild abgibt. Und er ist eines der Gesichter dieser Saison, was das Sportliche angeht, aber auch was den Typen angeht. Wer ihn sieht, wer den nicht sympathisch findet, der soll den Fernseher ausschalten. Also es tut mir leid. Und nächste Komponente, der Druck in Norwegen ist natürlich groß. Wir haben mit Kjetil Jansrud jetzt einen prominenten Namen, der aufhört. Axel Lund-Svindal hat er aufgehört. Und er stößt voll in diese Tradition der norwegischen Wikinger rein, die im Speed um die ganz, ganz großen Siege und Titel mitfahren. Und was ein cooles Gesamtpaket. Mein Felix geht an Monsieur Kilde aus Norwegen.
Der Kilde schaut extrem so aus wie ein Arbeitskollege von mir beim Standard. Also wenn der Fabian zuhört, schöne Grüße. Ich ziehe ihn immer wieder mal gerne auf damit. Oder ich sage ihm einfach, ich frage ihn dann immer, wie es war gerade am Wochenende. Das ist echt ein Wahnsinn. Erik, der Felix der Saison, wen hast du da?
Ich vergebe einen Felix, der sich zwei Ex-Skiläuferinnen teilen dürfen. Die sind beide schon eine Weile zurückgetreten und dennoch haben sie für mich diese Saison mitgeprägt. Es geht um Hilde Gerg und Lindsay Vonn.
Okay.
Warum erwähne ich die? Die haben beide in dieser Saison eine Biografie rausgebracht. Mhm. Ich muss kurz sagen, Hilde Gerg habe ich von Namen natürlich gekannt, Olympiasiegerin 98 im Slalom, aber hatte ich so nicht ganz auf dem Radar. Ihr Lebenslauf oder ihre Geschichte war mir nicht so bekannt. Bei Lindsay Vonn war das komplett das Gegenteil, aber trotzdem, ich habe beide Bücher gelesen und obwohl sie natürlich ganz verschiedene Karrieren haben und auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind, sind da ein paar Sachen in beide Bücher nach vorne gekommen, die ich enorm wichtig finde, weil sie beide reden über, was es heißt, um mentalen Druck als Skifahrerin ausgesetzt zu sein, was es heißt, um als junge Läuferin, wenn du gerade zum Team dazukommst, was es heißt, um den Selbstzweifel zu haben, um gemobbt zu werden von älteren Fahrern oder um die Gruppendynamik in einem Team. Wie verhältst du dich dort? Wie ist dein Verhältnis zu den Trainern? Wie lernst du mentale Stärke? Wie kommst du quasi zu dem Kämpferherz und endest dann letztendlich natürlich mit dem Olympiasieg und mit großen Triumphen? Warum hat mich das so gepackt? Weil das eigentlich die ganze Diskussion um Spitzensportlerinnen, muss man in diesem Fall vielleicht sagen, und mentale Stärke natürlich sowieso im letzten Jahr und auch heuer ein Thema ist. Mit Simone Biles bei den Olympischen Spielen, mit Naomi Osaki als Tennisspielerin. Diese Saison auch ein bisschen, muss ich sagen, mit Michaela Schifrin beim Skifahren. Aber diese zwei, Hilde Gerg und Lindsay Vonn, die beschreiben diesen Werdegang in diesen beiden Büchern so wundervoll. Ich habe sie wirklich in dem Sinne nicht mit Genuss gelesen, das ist fast der falsche Ausdruck, weil es ist nicht zum Genießen, wenn man liest, was die durchmachen müssen, damit sie dorthin gekommen sind, wo sie letztendlich gelandet sind. Und von dem her, gut, Skifahren schauen können wir nicht mehr, die Saison ist vorbei, aber falls ihr Lesestoff für den Sommermonaten oder am Strand braucht, sehr herzlich empfohlen von mir. Hilde Gerg und Lindsay Vonn.
Sehr gut, sehr gut. Ein schöner Award. Ich hänge da noch dran, die Dokumentation zu Peekaboo Street, die man eigentlich Peekaboo ausspricht, was ich erst in der Dokumentation über Peekaboo gelernt habe, die ja die Lindsay Vonn mitproduziert hat. Also auch das großartig, und auch da geht es um mentale Stärke. Noch in einer Generation davor sozusagen auch, also in einer, wo die Hilde Gerg auch auf jeden Fall unterwegs war, ja. Das war ja zu einer Zeit auch Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wo Peekaboo Street stark unterwegs war. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Anmerkung jetzt ganz zum Schluss. Der Tobias hat vorher gesagt, diese Parallelrennen, die sind nicht mehr existent. Das habe ich mal aufgeschrieben da. Und jetzt sage ich euch zweien, vielleicht wisst ihr das noch gar nicht. In der nächsten Saison sind 4 Parallelrennen geplant, jeweils bei Frauen und bei Männern. So steht es einmal in dem vorläufigen Wettkampfkalender. Ja. Wir haben ja jetzt Ende März, und in weniger als 7 Monaten sehen wir uns dann wieder in Sölden. Da geht's schon wieder los. 40 Rennen sind bei den Frauen einmal angesetzt, 44 bei den Männern. Also in dieser Saison waren es 37 inklusive dem Team-Event. Also da sind 7 Rennen mehr bei den Männern. Ganz ordentliches Programm, was man sich da vornimmt. Erik, vielleicht sagst du uns noch ganz kurz, worauf freust du dich jetzt am meisten, wo die Skisaison vorbei ist? Was wirst du in den nächsten 7 Monaten machen, worauf du dich am meisten freust?
Naja, jedenfalls mal, dass wir endlich mal Zeit haben zum Snooker spielen, was wir ja, uns schon lange mal ausgemacht haben. Gut, ich freue mich auf den Sommer. Ich muss sagen, ich liebe den Wintersport, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein Sommermensch. Also ich freue mich wirklich, dass der Sommer kommt. Der meldet sich, wo wir das aufnehmen. Jetzt hat es 20 Grad, also dann geht wirklich mein Sonnenherz, öffnet sich und freut sich, dass man rausgehen kann, dass man laufen gehen kann, dass man Urlaube planen und sich darauf freuen kann. Also das sind eigentlich Sachen, die mir jetzt als erstes mal durch den Kopf gehen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das mit dem Snooker, die Snookerrunde müssen wir auf jeden Fall schon bald umsetzen. Ja, ich bin noch immer ein bisschen erfroren von meiner China-Reise mit minus 25 Grad. Ich bin da noch immer nicht ganz erholt und freue mich auch über wärmere Temperaturen jetzt endlich. Tobias, wie schaut's bei dir aus? Wir haben jetzt eine wirklich lange Skisaison hinter uns. Wir haben das wöchentlich begleitet. Was hast du jetzt zuvor? Wie schaut's bei dir aus? Wie geht's weiter in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, also Überstundenabbau. Ich mache ja nicht nur Ski-Alpin beruflich, sondern Biathlon, Skispringen, jetzt noch das letzte Wochenende, also ein bisschen Dampf ist noch auf dem Kessel, und dann heißt es im April Überstunden wegschaffen. Dann ja, werde ich wahrscheinlich auch wieder podcasttechnisch und beruflich die Tour de France begleiten. Und ja, dann. Wir haben nächste Saison, also die nächste Saison wird für mich wieder extrem stressig. Wir haben eine Biathlon-WM in Deutschland, wir haben eine Rodel-WM in Deutschland, wir haben Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich, wir haben nordische Ski-Weltmeisterschaften in Planitza. Ihr wisst es, das sind Events, die auch vorbereitet werden müssen, also auch wenn es draußen 30 Grad hat, werde ich dann schon Planungen für die Wintersaison angehen. Aber teile das mit Eric, nimm da den Laptop auch mal gerne mit zum See zum Beispiel. Werde viel radeln gehen und ein bisschen jetzt erstmal runterfahren. Ich freue mich drauf. Und Lukas, wie schaut's bei dir aus?
Na, ich merk bei dir, du bist ein echter Sportler fast schon, weil du sprichst unmittelbar zum Ende der Saison schon längst wieder von der nächsten, genauso wie sich das eben für einen Profisportler gehört.
Die Gewinner des Winters, Lukas, werden im Sommer gemacht.
Ah, ja. Sehr schön, haben wir die Phrase auch noch untergebracht.
Alles mit dabei. Nicht.
Na, du hast die Tour de France erwähnt, dazu wird es nicht ganz reichen, aber ich werde jetzt gleich nach dieser Aufnahme auf jeden Fall mich auf mein Rennrad setzen, schauen wir mal, wie weit ich komme. Aber ich muss jetzt mal wieder Form aufbauen nach der Corona-Infektion und nach China, wo auch nicht viel Sport und vor allem nicht viel Outdoor-Sport drin war, für mich persönlich nur passiv. Da hat die Form drunter gelitten und die muss jetzt wieder aufgebaut werden. Das ist mein Projekt für die nächsten Wochen. Ja. Na, nochmal, Tobias und auch vor allem dir, Eric, vielen Dank für diese Folge, für diesen schönen Rückblick, glaube ich, auf diese vergangene Saison. Das war eine lange, aber eine sehr lustige, sehr spaßige Saison und eine sehr spaßige Runde heute. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und danke natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr könnt uns noch schreiben auf Après-Ski-Podcast, auf Twitter, Facebook, Instagram sind wir da erreichbar. Wir würden uns sehr freuen. Wünschen euch vorerst jetzt einmal eine schöne und erholsame Zeit im Frühling. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf auf die wärmeren Temperaturen.
Genau, und wir werden jetzt natürlich auch erstmal Pause machen mit dem Podcast und schauen mal, so wie die letzten Jahre auch, ob sich in den Sommermonaten das eine oder andere interessante Interview, Gespräch hier bei uns ausgeht. Wir planen und versprechen erstmal noch nichts, bleiben aber auf jeden Fall dran und genau, jetzt haben wir uns, glaube ich, aber nach so einem langen Winter auch hier eine kleine Podcast-Pause verdient. Eric, auch von mir vielen, vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, war cool und wir freuen uns, wenn wir dich nächste Saison mal wieder hier begrüßen und einladen dürfen.
Danke, es hat mich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, nochmal auf die Saison zurückzublicken und irgendwie, wenn man so das mal alles durchgeht, dann fängt wirklich die Vorfreude auf die neue Saison schon wieder an.
Ich hoffe, das meinst du nicht ganz so ernst jetzt in der Sekunde. Also ich bin schon froh, jetzt schön langsam ein paar Wochen zumindest weniger vom Skisport zu hören. aber ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden uns melden in ziemlich sicher unregelmäßigen Abständen jetzt einmal wieder in der Off-Season. Aber ihr werdet von uns hören und würde uns freuen auf jeden Fall, wenn ihr uns dann weiterhin hört. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Servus.